Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Wunderschönen guten Abend zu unserem heutigen Monatsrückblick in den Juni hinein. Wir sind ja bereits schon Mitte Juli und damit ist dann auch schon das erste halbe Jahr vorbei. Börsenjahr war ein sehr gutes Börsenjahr. Und wir wollen zurückblicken, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und worauf müssen wir uns insbesondere für die Zukunft einstellen. Hier natürlich auch immer, was ist eine Vorschau wert? Ganz ehrlich, keiner von uns hat eine Glaskugel. Dennoch beschäftigen wir uns mit der Zukunft auch auf die Gefahr hin, dass wir daneben liegen. Aber es gehört einfach dazu. Und das Ziel ist, euch alle abzuholen und einfach einen Einblick in unsere Arbeit auch zu gewähren oder zu leisten, je nachdem. Und eins finde ich mega Hammer und habe sogar der Stefan und ich uns wirklich extrem getäuscht. Wir haben heute eine Rekordanzahl an Menschen, die zuschauen. Und ich weiß noch, wir planen das immer so ein bisschen im Voraus. Wir haben gesagt, wir machen eigentlich so eine kleine Sommerpause im Juli und im August. Die haben wir nicht gemacht, weil wir wirklich viele Anfragen hatten, dass wir es bitte tun sollen. Und heute haben wir wieder weit mehr als 1000 Anmeldungen und das finde ich extrem. Und das im EM-Jahr sozusagen, also klar, jetzt ist gerade kein Spiel, aber wird ja auch gerade vorbereitet. Wer spielt England gegen Spanien, glaube ich, ne?
Nein.
Könnt ihr gerne mal in den Chat hineinschreiben, wie eure Meinung ist. Machen wir uns mal ganz kurz, bevor es dann natürlich sachlich und fachlich wird. Was glaubt ihr, kommt England weiter, kommt Spanien weiter? Genau. Stefan, willst du auch kurz was sagen?
Ja, was heißt weiter? Also du bist lustig, wer wird Europameister?
Ja, das ist richtig. Ja.
Ich habe ja die Befürchtung, dass die Engländer werden in Deutschland. Ja, genau. Aber das werden wir sehen. Und naja, aber erstmal hallo von mir auch noch. Ich freue mich. Und ja, ich bin gespannt, was so reinkommt. Spanien und so weiter. Da kommt ja die Frage, was mit Nvidia und Tesla heute passiert. Werden wir heute bestimmt mal kurz darauf eingehen. Spanien. Ganz ehrlich, ich muss auch sagen, hoffentlich Spanien. Ne? Die größte Befürchtung ist ja
das. Stefan, eine bitte. Tu mal dein Mikro ein bisschen näher zu dir hinziehen.
Ja, ich bin näher hin.
Oder so.
Dann bin ich kurz ruhig, dann mach du weiter.
Ja, genau. Ja, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal durch. Wir schwitzen ziemlich im Büro. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es ist ein bisschen so schwül, oder, Stefan?
Unglaublich.
Ja. Also die allermeisten sagen Spanien, wir werden es sehen. Die Engländer sind unsere Erzfeinde. Ingrid, okay, alles klar. Also ich lege mal los und wie immer, ich mache mal einen Blick ein bisschen auf unseren Fonds und der Stefan dann auf die Märkte und am Ende werden wir alle Fragen im Plenum beantworten. Wir haben den Chat so eingestellt, dass alle Fragen zu uns kommen, wenn wir da was schuldig bleiben, bitte uns direkt nochmal anschreiben. Wir wollen alles vorlesen. Gibt uns da auch ein bisschen Zeit. Da kommen dann ganz viele, wie gesagt, mehr als 1000 Menschen heute dabei. Wahnsinn. So, also herzlich willkommen, wie gesagt, im Juni-Rückblick, allerdings im Juli. Herzlich willkommen dazu. Und kurz nochmal, weil auch viele neue wieder mit dabei sind, möchte ich nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, uns vorzustellen als Unternehmen. Und wartet mal ganz kurz, genau, da muss ich hier nochmal kurz verschieben. Was ist unser Credo? Für was stehen wir auf? Woran glauben wir? Wir glauben daran, dass jeder in der Lage ist, sein Geld sicher und rentabel anzulegen. Und da kommt oft die Frage, wer sind eigentlich wir? Und es ist inzwischen ein ganz netter, lieber Haufen. Das Bild haben wir, glaube ich, schon vor einem Jahr gemacht, Stefan. Da ist zum Beispiel die Sabrina gar nicht dabei, ja, vor über einem Jahr. Ich weiß es gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und ja, es verändert sich natürlich auch viel, ist auch schwierig, da immer alle aufs Bild drauf zu bekommen. Von daher haben wir jetzt hier nicht den Anspruch auf Aktualität. Ja, was ist die Investorenausbildung? Es ist eine Ausbildungsplattform für ganzheitliche finanzielle Bildung und Beratung. Ich habe das Unternehmen im Jahr 2015 gegründet. Mit dem Ziel, anwendbares Wissen aus dem Bereich Aktien, Immobilien und Geldanlage zu dir nach Hause zu bringen. Und die Leute, die dafür insbesondere verantwortlich sind und auch vor den Bildschirmen und auf den Bühnen und all das, was wir halt machen, das bin ich, der liebe Stefan, der Michi und die Sabrina, die uns dann als weiblich, als Dame unterstützt, die uns wirklich, wirklich extrem gut tut. Ja, lass uns mal auf den Fonds schauen. Wir hatten einen absoluten Peak im Juni. Also das heißt, ihr seht hier mal die Zacke nach oben im ungefähr 10.6. Da waren wir dann deutlich über 20% im Plus. Da waren wir, glaube ich, 22,5 oder 22,6 im Plus. Ich will nichts Falsches sagen. Und seither ist es ein bisschen runtergegangen, sodass wir jetzt bei 16,6% im Plus sind. In etwa auf Höhe des S&Ps. Der S&P ist jetzt besser. Wir waren lange Zeit vor dem S&P. Und die Gründe des Rückgangs in den letzten etwa 4 Wochen ist eigentlich relativ schnell ausgemacht. Und zwar habe ich das hier mal mitgebracht. Deutschland verkauft Bitcoins im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in den Chat, ob ihr das mitbekommen habt, was die da so treiben und vor allen Dingen, wie sie es treiben. Also du musst wissen, Deutschland hat über das BKA immer wieder Bitcoins konfisziert von irgendwelchen Drogenhändlern oder illegalen Wettbüros oder keine Ahnung. Also überall haben sie gesammelt. Und es ist teilweise schon 10 Jahre alt, diese Bitcoin-Bestände. Und dann hat man sich dann im Finanzamt mal ganz erschrocken auf diese Wallet geblickt und hat gesehen, wow, das hat einen Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar. Könnten wir doch mal verkaufen. Und das, was du hier jetzt siehst, ich hoffe, du siehst meinen Pfeil, ja, müsste man sehen, ist die Zahl, die vor ungefähr einer Stunde war. Und wenn du auf diese Seite gehst, ich habe dir das extra mal hier mal als Quelle mitgebracht, dann haben die jetzt in einer Stunde nochmal 200 Millionen US-Dollar an Bitcoins verkauft. Also Deutschland hat quasi fast keine Bitcoins mehr. Und da dürfte sich jetzt jeder selbst auch beantworten, die Frage, ist es sinnvoll? Was passiert eigentlich mit dem Geld? Werden jetzt damit Waffen gekauft und den Ukrainern zur Verfügung gestellt? Bitte, ich will heute nicht irgendwie was werten. Oder werden wieder irgendwelche Fahrradwege in Panama oder was Uganda finanziert? Oder geht's dann doch mal den Leuten hier zu Lande zugute? Dann könnte ich sogar nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt, was damit passiert. Und nichtsdestotrotz, und da habe ich mich auch mit meinem Kollegen unterhalten, der ja für digitalen Währungshandel steht, Jürgen Wechsler, ihr kennt ihn alle oder sehr, sehr viele. Und der hat gesagt, es ist hirnverbrannt, wie sie es machen. Weil normalerweise, wenn du solche Pakete platzierst, machst du das OTC, das heißt Over the Counter. Das heißt, du hast in irgendwelchen Verfahren, gehst du auf direkte Entitäten zu und fragst, Mensch, du, ich habe hier ein paar Bitcoins, wollen wir da nicht ein direktes Geschäft machen? Du überweist mir dein Fiat-Geld und ich überweise dir auf deine Wallet die Bitcoins. Ja, und dann geht es nämlich nicht den Weg über die Börse, sondern Direktgeschäft sozusagen. Und hat dann auch keinen Einfluss auf den Preis. Das wäre schlau gewesen, hätte auch keinerlei Einflüsse auf den Bitcoin gehabt. Aber Deutschland, glaube ich, ist entweder nicht beraten oder wenn sie beraten werden, sehr schlecht beraten. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und vor allen Dingen, ja, also jetzt bleiben wir mal, wie auch immer, es bleibt ja offen, ob das jetzt ein smarter Move war, denn keiner weiß natürlich die Zukunft von Bitcoin, oder ob es ein sehr dummer Move war, weil wenn du heute 3,5 Milliarden hast, besteht ja auch, wer weiß, in 10, 20 oder 50 Jahren die Möglichkeit, dass das womöglich 35 Milliarden sind. Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur mal so ganz offen so eine Frage stellen. Und das ist halt einfach, weißt du, wenn du Amateure am Werk hast, das zieht sich halt durch. Und das ist halt leider die Bundesregierung von A bis Z, von links nach rechts, Mitte, du kannst alles Katastrophe. Und so gehen die halt mit unserem Geld um. Das ist also das Dramatische. Und ich komme gleich weiter, also bitte, ich will hier nicht die ganze Zeit schimpfen. Der heutige Tag passt ganz gut dazu, denn es ist heute irgendwie so ein Steuertag. Das heißt, das ganze Jahr über, bis heute, bis zum 11.7. hast du für die Regierung gearbeitet, in Form von Abgaben, Steuern und all diese Sachen. Und erst ab jetzt geht jeder Cent, den du an Vermögen arbeitest oder erwirtschaftest, in deine Taschen. Alles andere ging davor in die Taschen des Staates. Und was macht er damit? Ja, das sehen wir alle in den Nachrichten. Genau, Gunnar schreibt es wie immer, stupide Hauruck-Idioten. Also Gunnar, ich sag da nichts dazu. Was mich aber ehrlich gesagt verwundert hat, ist eigentlich die Standhaftigkeit der Werte, die wir da haben. Also Bitcoin ist ja das eine, aber unsere größte Position, das wisst ihr, hatten wir beim letzten Mal auch gesagt, ist Coinbase. Und die hat sich ehrlich gesagt sehr, sehr gut gehalten. Weil wenn 3,5 Milliarden abverkauft werden, und das nämlich so auf Hauruck, wie es Gunnar ja gerade gesagt hat, dann könnte man eigentlich denken und glauben, dass diese Kurse viel stärker fallen müssten. Das hat mich verwundert. Und da sieht man, dass also wirklich massiver Kaufdruck auch da ist. Der Markt hat es sehr gut absorbiert. Und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass morgen der Spuk vorbei ist, Deutschland dann seine Wallets leer hat. Und dann gehen wir davon aus, dass Bitcoin und Coinbase sehr stark steigen. Wir haben da auch klare Indizien dafür. Zum einen unsere Kaufsignale, ihr wisst es ja. Und da will ich nochmal kurz die Sache groß machen. Leute, ganz ehrlich, es ist völlig egal, was ich heute Abend sage oder was der Stefan sagt. Wir beide wissen nicht, ob morgen der Preis von Bitcoin bei 100.000 ist oder bei 10.000. Ich kann es dir nicht sagen. Aber das Interessante ist, es gibt eben Entitäten, Unternehmen oder Vereine, Fonds oder was auch immer, die den Wert dieser börsengelisteten Assets oder Anlageklassen beeinflussen können. Ja, wenn jetzt zum Beispiel so ein deutsches Wallet auf einen Schlag 3,5 Milliarden auf den Markt schmeißt, dann hat es Einfluss auf den Kurs. Und das ganz Interessante ist, mit unseren Indikatoren kannst du das eben messen. Was machen die ganz Großen? Wird gerade tendenziell gekauft oder wird tendenziell verkauft? Und du hast jetzt eben gesehen, dass vor 4 Wochen angefangen wurde, tendenziell zu verkaufen im Bitcoin. Und jetzt haben wir aber wieder ein Kaufsignal. Das bedeutet, wir gehen von dem jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es womöglich nochmal ein paar Prozent runtergeht. Aber die große Sache ist durch. Das ist also das, was uns unsere Signale sagen. Die haben ein Wahrheitsgehalt von etwa 80%. Also von zehn Fällen haben wir etwa 8 Fälle richtig. Leider auch in 2 Fällen falsch. Das will ich ganz klar dazu sagen. Nichtsdestotrotz fühlen wir uns da sehr, sehr wohl. Und vielleicht für alle klar, ne, gehen wir nochmal eine Folie zurück. Nee, warte, sorry. Ist es nicht schön, wenn du jetzt da oben am 10.06. gekauft hast, dann bist du jetzt halt gerade etwas im Minus. Ich gehe aber davon aus, dass wir, wenn wir im August oder September wieder miteinander sprechen, das alles bereits wir hinter uns lassen konnten. Ja, und Ende des Jahres, wie gesagt, wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht, aber wir haben halt unsere Messinstrumente und die zeigen uns ganz andere Dinge an. Kommt der Stefan dann auch noch im Detail drauf an. Genau, Julia schreibt es jetzt auch gerade. Coinbase ist Custodial für und Verwahrer aller ETFs. Aller nicht ganz, aber sie haben da eine Marktbreite von etwa 80-90% und Tendenz sogar steigen, wenn jetzt da die Ethereum-ETFs dann auch noch gelauncht werden. Und deswegen ist es für uns die Qual der Wahl. Warum? Und das sieht man dann auch nicht ganz so sehr in diesen einzelnen Aufstellungen. Aber wir haben zum Beispiel bei Coinbase, die haben wir vermietet, die Aktie, als wir gesehen haben, dass die Kurse runtergehen, und haben dann mit einem Mausklick für unsere Fondsanleger, ich glaube, knapp $20.000 mit einem einzigen Geschäft an Erträgen erwirtschaftet. Und wir haben sehr viele Aktien vermietet im Juni. Also da haben wir, glaube ich, 20.000, 30.000 Dollar auf oder 30.000, 40.000 Dollar auf in einem Monat allein durch Vermietungsprämien eingenommen. Die helfen natürlich nicht, wenn das Underlying stärker fällt. Aber wir nutzen die jetzt natürlich, um weiter einzukaufen. So, genau. Ja, einzelne Fragen bitte, Ingrid, auch. Lasst uns da gerne nochmal zum Ende hinschauen. Ja, also gerne, ich schaue da gerne drauf, aber dass wir da jetzt dann nochmal in den sachlichen und fachlichen Themen bleiben. Dann lassen wir uns nochmal die Gewichtung anschauen der 10 größten Positionen. Coinbase war davor schon bei einer Gewichtung von 33%. Durch den Rückgang ist sie etwas gefallen. Louis Vuitton, da kommen wir auch gleich noch drauf, ist gestiegen, haben wir auch nachgekauft. Also die Gewichtung ist gestiegen, die Aktie ist aber gefallen. Es hört sich jetzt blöd an, war für uns eine tolle Möglichkeit. Ich komme da gleich drauf, will ich kurz zurückstellen. Hershey war unverändert, ist aber aufgrund dessen, dass der Fonds immer größer wird, ist die Position einfach kleiner geworden, also nicht in absoluten Zahlen, aber in Prozenten. Chevron haben wir nachgekauft, die ist also aufgestiegen in die Top 10. Da wird der Stefan heute auch noch sehr viel dazu sagen zu dem Thema Rohstoffen. Da sind wir sehr stark davon überzeugt. Und die anderen kennt ihr, die sind auch weiterhin gut im Plus. Monster, die Goldminen, die gehen, eskalieren gerade nach oben. Das ist alles gut. Zoetis läuft auch gut. Barry Callebaut, eine auch große Position, die heute stark verliert, obwohl die Nachrichten gut sind, also die Nachrichtenlage beobachten wir, also sehen wir aber auch keine große, also der Investment Case bleibt gleich. Google verliert heute auch stärker, wie der gesamte Tech-Bereich ist aus unserer Sicht überfällig, eine Korrektur im Big-Tech-Bereich. Auch da haben wir Maßnahmen ergriffen, also wir, das heißt, wir haben hier gute, tolle Vermietungsprämien eingenommen. Und die aktuellen Rückgänge tun uns quasi nicht tangieren. Und United Health, auch da haben wir, ist unverändert, aber doch eine große Position bei uns. Ja, dann lasst uns mal auf die einzelnen Positionen schauen, die wir gemacht haben. Im Juni haben wir nicht so viel gemacht, will ich vorne wegschieben. Wir haben Chevron ein kleines bisschen nachgekauft. Da haben wir allerdings schon das ganze Jahr 2024 über gekauft. Jetzt gab es wieder von dem Rücksetzer hier oben bei etwa 170 US-Dollar einen kleinen Rücksetzer. Da haben wir jetzt die nächste Tranche gekauft und würden auch hier noch weiterkaufen. Erstens sehr zuverlässiger Dividendenzahler, zweitens total unaufgeregt und drittens gehen wir davon aus, dass der Ölpreis und Stefan, du korrigierst mich bitte, im Worst Case in den nächsten 5 Jahren durchaus eine 2 vor den nächsten Zahlen haben kann. Also wir gehen von Ölpreisen von 200 US-Dollar und sogar mehr aus. Stefan, ist richtig, ne?
Ganz genau.
Ja, ja, ja. Also, können wir übrigens auch begründen. Ich weiß nicht, ob du die Folien mit dabei hast, Stefan, aber dann können wir vielleicht dann nochmal per Voice quasi nachliefern. Chevron ist klar. Dann ein Fehler, den wir gemacht haben. Und das ist Carl Zeiss, muss ich ganz offen gestehen. Und zwar, die hatten wir, ich hoffe, man sieht meinen Zeiger, ich glaube schon. Wir hatten sie initial, und es war letztes Jahr schon im November gekauft, da ist die von 90 auf 120, da haben wir hier verkauft. Hier haben wir verkauft, haben allerdings dann wieder bei 90 gekauft, also hier ungefähr haben wir wieder gekauft und hatten dann allerdings wieder verkaufen müssen, und zwar an dem Tag, wo diese große Gap nach unten war. Also wir waren Gott sei Dank einer der ersten Verkäufer an diesem Tag. Die ist, glaube ich, an einem Tag 20% gefallen oder ich weiß gar nicht, 25% vielleicht sogar. War allerdings, und das will ich dazu sagen, die kleinste Position unseres Fonds. Also wir haben da vielleicht 2.000 Dollar auf den gesamten Fonds verloren. Also das, und die hatten wir übrigens schon davor als Gewinn gehabt. Also Carl Zeiss unterm Strich ergebnisneutral, aber das hat total enttäuscht, was die da gesagt haben. Völlig entgegen dem, was sie eigentlich die ganzen Quartale und auch die ganzen Jahresberichte behauptet haben und zu Recht abgestraft worden, muss man ganz klar sagen. Sind auch nicht mehr davon überzeugt, insbesondere auch deswegen, weil das Management aus unserer Sicht da falsch kommuniziert hat, ja. Also die haben wirklich eigentlich die ganze, also das letzte Jahr gut kommuniziert und dann auf einmal fällt auf, dass das so ein großes Ding ist und Vertrauen ist da nicht mehr da. Genau. Ja, gut. Und dann, last but not least, haben wir ja drüber gesprochen, Louis Vuitton. LVMH, und da ist ja klar, auch wieder politisch, wir haben Neuwahlen in Frankreich gehabt und jeder hat gedacht, es wird jetzt sehr stark rechts gewählt, wie es ja eigentlich dann zu die initiale Wahl gezeigt hat. Was haben die Franzosen gemacht? Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben, aber Fakt ist, sie haben sehr stark links gewählt. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, und ich bin, wie gesagt, wir sind hier nicht zum Politisieren, ist mir auch egal. Ist doch völlig egal, ob links, rechts oder Mitte ist. Louis Vuitton. Wenn jemand eine Tasche in China haben will für 2000 US-Dollar, dann ist doch dem wurscht, ob da gerade Le Pen am Regieren ist, Macron oder Stefan, wie heißt,
Ich weiß es gar nicht genau, weil. Ich kann es dir echt nicht sagen. Mhm.
Wie auch immer, das ist so. Und wir sehen das als ganz große Chance. Wir sind übrigens mit unserer Gesamtposition bei Louis Vuitton auch knapp, nur ganz knapp im Minus, haben auch die sehr schön vermietet und sehen das als tolle Möglichkeit an, dass die kurzfristig wieder auf diese 900 Euro kommt und dann langfristig deutlich über die 1000 Euro. Also da, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, weil der Markt das erkennt, dass das diese Luxusgüter in keiner Weise tangiert. Ja, es gab ja dann auch noch die Frage, das war nämlich noch der zweite Punkt, ob jetzt nicht China womöglich sich wehrt in Form von Strafzöllen, weil Europa, also erst hat ja die USA China mit Strafzöllen bei E-Autos belegt, ich glaube 100%, was heftig ist. Europa ist hinterhergegangen, allerdings nicht so stark und ich glaube nicht bei allen Marken. Also das war auch ein komischer Move, fand ich auch sehr, sehr fragwürdig. Und jetzt ist halt die Frage, wie reagiert China drauf? Und da ist immer noch offen und da ist, besteht auch die Möglichkeit, dass Luxushandtaschen oder Luxusware vielmehr mit Strafzöllen belegt werden. Also diese Möglichkeit besteht. Aber nochmal, jetzt ganz ehrlich, wenn diese Tasche dann halt keine $2,500 mehr kostet, sondern $3,500, weil wenn du dir eine Tasche für $2,500 kaufst, dann kaufst du dir die auch für $3,000. Das ist meine Behauptung. Vielleicht unterm Strich ein bisschen weniger, aber die sind verdammt lukrativ, haben tolles Eigenkapital. Bernard Arnault hat 48% aller ausstehenden Aktien. Also ich bin mir sicher, dass dieser Mann bereits wieder auf der Käuferseite unterwegs ist. Und im Übrigen, wir haben heute auch wieder nachgekauft. Das werden wir allerdings dann erst im nächsten Quartal oder im nächsten Monat berichten. Aber das ist für uns eine Riesenchance, muss ich wirklich sagen. Genau, Jochen hat es jetzt nochmal reingeschrieben. Ich bin sicher, dass ich es falsch ausspreche. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Whatever. Ich denke, viele werden jetzt gerade lachen. Ich denke gerade an die Marie, unsere Schweizerin, die in der Nähe von Frankreich lebt. Die wird gerade sich krummen vor Lachen. Ja, das soweit zum Fonds. Einzelne Fragen gehen wir dann natürlich auch bitte am Ende des Webinars drauf ein. Und jetzt würde ich gerne an dich, Stefan, übergeben. Du hast ja, glaube ich, auch noch ein bisschen was vorbereitet.
Ein kleines bisschen. Ich habe ein bisschen was dabei, Flo. Mach mal bitte die Übertragung aus, dann fange ich gleich an. Naja. Gut, ihr seht, passt soweit, oder?
Nein, wir sehen nur dich. Ah ja, jetzt kommt's. Es hat ein bisschen Zeit verzögert, ja.
Ah, okay. Gut, dann fange ich an. Und zwar, ich habe wieder ein paar Punkte dabei. Und der Flo hat mit mir schon geschimpft vorher, weil es 2-3 Folien mehr sind. Ich bitte um Verständnis. Das erste halbe Jahr ist vorbei. Ich habe 2-3 Sachen dabei, etwas zusätzlich noch dabei. Und deswegen möchte ich das gerne mit euch gemeinsam durchgehen. Und wir haben uns heute ein paar Themen vorgenommen. Einmal der Punkt, meine Maus. City, naja, genau. Nach dem Punkt, okay, was spricht denn für eine Rezession, was spricht gegen eine Rezession, weil wir nehmen momentan immer mehr wahr, dass auf verschiedenen Kanälen immer mehr der Punkt Crash und alles knallt zusammen und alles kracht und so weiter und so fort, immer wieder die Überschrift ist. Von daher war es uns wichtig, dass wir mit euch da mal drüber sprechen, was spricht denn für und was spricht gegen die Rezession. Da habe ich ein paar Folien für euch dabei. Dann die Anleiherenditen werde ich wie immer besprechen mit euch, weil das enorm wichtig ist. Dann chancenreiche Woche, Monate vor uns. Da gehe ich zum Thema Bitcoin oder Rohstoffe nochmal über. Rückblick auf das erste halbe Jahr, Sentiment und das Fazit dazu. Deswegen fangen wir jetzt gleich an und legen los. Also, was ist jetzt passiert? Ich habe gestern die Folien gemacht, alle gestern. Und da war es im Prinzip so, dass die zweijährige Anleiherendite in den USA noch bei ungefähr 4,639% lief. Ich habe mir gestern schon mal reingeschrieben, das Ziel für mich wird wahrscheinlich ungefähr 4% sein, mindestens jetzt erstmal, ohne dass ich die heutigen Inflationszahlen kannte gestern. Na gut, was ist jetzt heute passiert? Inflationszahlen in den USA kamen rein. Wie wir seit Jahresbeginn schon gesagt haben, das war auch in unserem Jahresausblick dabei, wir gehen davon aus, dass die Inflationsgeschwindigkeit abnimmt und die Inflationszahlen deswegen fallen werden. Und dementsprechend haben wir immer gesagt, Renditen werden fallen. Und da hat es jetzt noch 2-3 Monate gedauert, aber im Prinzip haben wir hier ein Hoch, hier ein Tief, hier ein Hoch, also ein tieferes Hoch. Und deswegen gehen wir jetzt zum tieferen Tief aus, wie wir es damals schon besprochen haben, weil wir eben große Divergenzen sehen, also Unterschiede, die nicht zusammenpassen. Und jetzt, was passiert heute? Die Anleiherenditen fallen jetzt heute um 2,6% ungefähr auf 4,5% runter. Und sie fallen heute tatsächlich eher wie ein Stein. Es kann immer wieder unter Korrekturbewegungen nach oben gehen. Aber tendenziell ist das Ziel für uns hier in der zweijährigen bei 4%. Das heißt also, Renditen werden fallen. Das hat dann zur Folge, dass die Renditen ja fallen, also von 4,7 hier zu dem Bild, das ist das alte Bild noch, jetzt auf 4,5. Und das blaue hier ist der Leitzins der Federal Reserve. Und wie wir von Anfang an schon gesagt haben, wir sehen die Zinssenkungen wegen dem nachlassenden Inflationsdruck. Wir sehen keine 8 Zinssenkungen, wie es am Anfang des Jahres war, sondern eher so 2-3 maximal. Es werden wahrscheinlich auch zwei werden und dementsprechend wird unserer Meinung nach Folgendes passieren. Die zweijährige Anleiherendite wird weiter fallen in den Bereich von 4%, vielleicht sogar einen Schnaps tiefer. Das wird sich noch zeigen, wenn wir mit euch besprechen und beobachten. Aber die Notenbank hier mit dem blauen, ja, mit der Leitzins oder mit dem Leitzins wird folgen und wird dann dementsprechend die Leitzinsen auch senken, weil der Leitzins im Blau und die zweijährige Anleiherendite sind so stark voneinander abhängig, dass man hier jetzt erwarten kann, dass die Zinsen jetzt dann gesenkt werden. Juli wird wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh sein, aber wir gehen davon aus, dass die Kommunikation so stattfinden wird, dass Stand heute ist eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für den September geplant, dass dann die Wahrscheinlichkeit halt auf 95% ansteigen wird, weil Jerome Powell es wahrscheinlich in irgendeiner Frage ein Stück weit verschachtelt bestätigen wird und deswegen wird im September die Zinssenkung kommen und die Anleiherenditen haben es uns vorher auch schon ein Stück weit verraten. Dann gehen wir weiter zum Thema Junkbond-Anleihen. Ich sage dazu nochmal später was, nur ganz kurz, das ist die Folie vom letzten Mal noch. Ich möchte auch heute nochmal sagen, der High-Yield-Bond-Markt, das ist der Markt für Unternehmen zum Beispiel mit schlechter Bonität, ne, die werden im Fachjargon Junk genannt, also Müll. Und diese schlechten Bonitätsanleihen sind im Prinzip das Frühwarnsystem für den Aktienmarkt. Aktuell senden sie keine Warnung. Das lasse ich jetzt auch mal so stehen, weil dazu gehe ich dann später nochmal im Detail genauer ein. Heißt also für den Aktienmarkt soweit okay. Was macht die Inflation? Naja, wie schon beschrieben, Inflation ist und bleibt ein monetäres Phänomen. Den Satz kennt ihr vielleicht oder habt ihr schon mal gehört. Und im Prinzip ist es so, die Inflation orientiert sich ganz stark an die Veränderung der Geldmenge M2 in den USA. Und das ist die jährliche Veränderungsrate in den USA. Es war nicht überraschend, dass die Geldmenge dass die Inflation auf 8, 9, 10% gestiegen war in den USA, nachdem die Geldmenge M2 so stark gestiegen war. Denn immer dann, wenn die Geldmenge M2 so stark gestiegen ist, kommt danach die Inflation. Und wenn die Geldmenge M2 massiv kollabiert, kommt danach keine Inflation. Und das haben wir am Anfang des Jahres schon gesagt, dass wir die Inflation eher so auf 2% sehen werden in diesem Jahr. Und dass dann dementsprechend auch der Zinsdruck nachlassen wird und dass die Notenbank den Leitzins auch senken wird. Reden wir aber dann später nochmal drüber. Grundsätzlich, wir sehen aktuell, um das kurz abzukürzen, aktuell noch kein Thema Inflation oder noch kein Problem mit der Inflation. Das kann sich verändern, wenn die Geldmenge M2 sich stark verändert. Deswegen bitte ich euch, lasst uns doch bitte über das Thema Inflation wirklich intensiv nachdenken, wenn die Geldmenge M2 sich verändert nach oben. Denn dann wird es wirklich interessant, weil die Aktien, ja, die riechen das vorher schon. Und wir werden euch informieren, wenn wir der Überzeugung sind, dass die Aktien es nun riechen. Aktuell ist es noch nicht so weit, aber es gibt erste Indizien, die interessant sein werden. Dazu dann später mehr. Gut. Deswegen lasst uns lieber mal mit den großen Themen beginnen. Was spricht denn jetzt eigentlich für den Crash oder die Rezession? Und was spricht dagegen? Ich fange jetzt mal für die Rezession an. Und das ist der Klassiker, die Zinsstruktur. Die Zinsstruktur ist im Prinzip aktuell so, die 10-jährigen Zinsen sind niedriger als die 2-jährigen Zinsen. Wenn das der Fall ist, also sprich für kürzere Laufzeiten, wo du höhere Zinsen bekommst als für längere Laufzeiten zum Beispiel, dann spricht man von der invertierten oder inversen Zinsstruktur. Immer wenn das der Fall ist, wie jetzt hier im Jahr 2006, 2007, 2000 oder 1999, 2000, 1989, 1990, immer wenn die grüne Linie hier unterschritten war, war immer das Risiko, dass danach die Rezession, / eventuell Crash kommt. Im Prinzip ist es so, dass wir aktuell weiterhin invers sind. Deswegen lasst uns doch bitte das Thema Rezession wirklich dann ernsthaft besprechen, wenn die invertierte Zinsstruktur, die wir aktuell immer noch haben, über Null geht. Sprich, wenn dieser weiße Strich hier über diese grüne Linie hier geht, dann lasst uns das bitte mal genauer besprechen. Dann heißt es nicht, dass morgen der Aktienmarkt gleich crasht. Das heißt es nicht. Aber ab dem Zeitpunkt heißt es eher, okay, jetzt soll man mal genauer draufschauen, denn es kann sein, dass in den nächsten 2, 3, 4 Monaten wirklich was kommt. Haben wir es aktuell? Nein, aber die invertierte Zinsstruktur spricht tendenziell schon dafür, dass irgendwann in der Zukunft eine Rezession kommt. Aber erst dann, wenn wir drüber gehen. Nächster Punkt, Arbeitslosenquote. Die sehen wir momentan in den USA steigend. Das haben wir auch zu unserem Jahresausblick gesagt, dass die Tendenz der Arbeitslosenquote steigend sein wird. Und je mehr die Arbeitslosenquote in den USA steigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. Das heißt also auch hier, dieser Indikator, wenn er weiter steigt, spricht für eine Rezession. Schaut her, hier in weiß, die Arbeitslosenquote steigt, dann hier den grün hinterlegte Balken, Rezession. und 2000 Crash. 2007, 2008 auch Crash. Ja, hier vorher schon Anzeichen der Arbeitslosenquote, die gestiegen ist. Hier ist die Arbeitslosenquote gestiegen, danach Rezession. Hier ist die Arbeitslosenquote gestiegen, dann Rezession. Und hier war so eine Doppelrezession im Prinzip, die dann doppelt zugeschlagen hat. Aktuell ist es so, die Arbeitslosenquote steigt, aber noch keine Rezession, weil die invertierte Zinsstruktur noch nicht da ist. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt, zu der sogenannten SAM Rule. Da muss man Folgendes verstehen. Die SAM Rule misst im Prinzip, ich gehe nochmal eine Folie zurück, die misst im Prinzip die Geschwindigkeit vom Tief der Arbeitslosenquote zum jetzigen Niveau. Und wenn die Arbeitslosenquote vom Tief sich zum jetzigen Niveau innerhalb von einem Durchschnittswert, der 3 Monate beträgt, stark nach oben verändert, in dem Moment 0,5% nach oben verändert, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass wir Rezessionen hatten. Lass uns mal drauf schauen. Ihr habt hier die gelbe Linie, hier rüberwärts, die gelbe Linie, das ist die 0,5% Marke. Die SAM Rule hier in weiß, die ist mittlerweile bei 0,43%. Also wir nähern uns ganz, ganz nah an die 0,5%, da nähern wir uns an. Der Punkt ist nur das, wenn die Arbeitslosenquote jetzt weiterhin bei 4 oder 4,1% bleiben wird, dann geht die SAM Rule auch wieder runter. Das hatten wir schon ab und zu mal, dass zum Beispiel hier im Jahr 1987, hier im Jahr 1977 ungefähr, hier im Jahr 1968 oder auch 63, dass wir hier sehr, sehr nah hinkamen, um wieder nach unten zu fallen, weil die Arbeitslosenquote nicht mehr gestiegen ist. Jetzt wird sich zeigen, wo wir hingehen. Das kann für eine Rezession sprechen, aber es fehlen noch ein paar weitere Signale, die ich da mit euch besprechen möchte. Die Tendenz ist von uns eher, dass wir aktuell jetzt noch keine Rezession haben und nicht haben werden. Aber warum, dazu später dann mehr. Worauf ich aber hier hinaus will, ist vor allem ein interessanter Punkt, und zwar, wenn die SAM Rule steigt, fallen die Zinsen. Schaut her, hier gestiegen, Zinsen gefallen, hier gestiegen, Zinsen gefallen, hier gestiegen, Zinsen gefallen, und sie steigt jetzt auch so, und die Zinsen werden jetzt auch fallen. Weil die USA oder die Fed sagt immer, sie hat den Auftrag, die Arbeitslosigkeit und die Inflation im Griff zu haben, das sagen sie zumindest. Inflation kühlt sich ein Stück weit ab, das ist gut, Arbeitslosigkeit steigt, das ist schwierig, aber die Fed wird deswegen dann die Zinsen mal senken. Was es dann für Auswirkungen hat, lasst uns drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und auch der Aktienmarkt hier zur SAM Rule grundsätzlich mal, das spricht eventuell für eine Rezession, aber ich möchte, dass ihr upgedatet seid. Immer dann, wenn wir eben diese bestimmte Quote überschritten haben, ist dann der Aktienmarkt auch grundsätzlich nach unten gegangen. Okay? Also auch hier könnte es für eine Rezession sprechen. Ein weiterer Punkt für eine Rezession ist der Buffett-Indikator, der von Warren Buffett, der misst das Verhältnis ja vom Aktienmarkt zum Bruttoinlandsprodukt. Der ist aktuell unglaublich hoch, ganz klar. Man muss aber immer eines dazu sagen aus unserer Sicht. Ich sage nicht, auf keinen Fall, dass es diesmal anders ist. Niemals würde ich sowas sagen, das ist der teuerste Spruch an der Börse. Ich gebe nur mit, Market Value, also sprich Marktkapitalisierung, heißt ja im Prinzip, dass eine Microsoft, eine Apple, eine Google, eine Nvidia und so weiter, wie sie alle heißen, bereits über 10 Billionen an Market Cap haben, also Marktkapitalisierung. Und das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist, glaube ich, bei 33 Billionen. Das heißt, allein diese 5 Unternehmen haben schon 30% von diesem Index hier. Einfach mal so mitgegeben. Wir wissen selbst nur nicht genau, inwieweit dann der Buffett-Indikator noch eine Aussagekraft hat oder nicht. Ich sage nicht, dass es anders ist. Ich sage nur, dass diese fünf Unternehmen 30% bereits ausmachen von diesem Indikator hier. Aber aktuell sind wir hier auf luftigen Höhen, historisch betrachtet. Okay. Der Einkaufsmanager-Index in den USA hat sich auch abgeschwächt, ist vor kurzem überraschend, aber bei 52 erwartet. Er kam bei 48 rein, das ist ein Schwächesignal. Also auch das spricht tendenziell eher für Rezession. Okay, also jetzt haben wir ein paar Punkte besprochen für die Rezession, weil wir euch einfach updaten wollen. Wir wollen nicht einfach sagen, morgen kommt der Crash. Der Aktienmarkt ist nie schwarz-weiß, das sage ich immer und immer wieder. Der Aktienmarkt ist sehr grau und deswegen lasst uns bitte mal die Gegenargumente sehen. Wir müssen beide Argumente abwägen und jetzt werdet ihr auch sehen, warum wir eigentlich wirklich sagen, wir sind noch nicht in dem Rezessionsbereich drin und da fangen wir jetzt mal an. Denn einmal haben wir hier, das ist die Folie aus dem Jahresausblick, Wahljahr, das hat 1900 statistisch betrachtet, sehr, sehr gute Wahljahre hier in Blau. Da sind wir aktuell drin, da haben wir damals auch gesagt gehabt, im April oder Mai war es damals, nicht sell in May and go away, sondern eher buy in May and stay, das haben wir damals gesagt, seitdem ist der Aktienmarkt seit April auch weiter gestiegen. Passt also soweit, Und das sind die Wahljahre, die tendenziell auch sehr, sehr positiv sind. Punkt 1. Punkt 2, das Viererjahr. Ich spreche jetzt hier nur für den Aktienmarkt gerade, ja. Das Viererjahr ist auch so tendenziell, dass wir jetzt hier in den August, Juli, August kommen, dann tendenziell mal eine Korrektur sehen werden, was jetzt nicht überraschen würde, reden wir dann später auch nochmal drüber, um dann von dort aus tendenziell sich einzupendeln und weiter zu steigen. Viererjahre, wir sind im Jahr 2024, dementsprechend sind es auch statistisch betrachtet sehr, sehr gute Jahre. Ja, also von daher für Aktien eher auch Ruhe. Dann etwas ganz Wichtiges, und zwar, das ist einmal hier der Unterschied zwischen Hochzinsanleihen mit schlechter Bonität und Anleihen der USA mit tendenziell guter Bonität. Und ihr seht hier, immer dann, wenn dieser Spread ansteigt, also dieser Unterschied ansteigt zwischen den beiden, kam danach das Thema Rezession. Schaut her, hier angestiegen, hier angestiegen, hier angestiegen. Ja, dann kamen immer graue Balken, das ist Rezession. Aktuell sind wir auf Rekordtief. Das heißt also im Prinzip, die Unternehmen mit einer schlechteren Bonität senden keinerlei Warnsignal, dass Rezession Stand heute, während wir sprechen, kommt. Keinerlei. Es gab auch hier mal ein, zwei Ausbrüche nach oben, wo kein großer Crash war. Da gab es tendenziell eher unruhigere Märkte, aber kein Crash. Warum? Weil wir keine invertierte Zinsstrukturkurve vorher hatten, die wir aktuell haben, aber halt noch nicht reinvertiert. Von daher heißt es im Prinzip, momentan schicken uns oder sagen uns die Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität keine Rezessions-, kein Crash-Gefahr. Gut, gehen wir weiter. Und das ist wichtig, das haben wir bei uns im Jahresausblick auch drin gehabt. Ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut, die Folien. Hier geht es eben um diesen ETF, den wir bei uns auch in der Investorenausbildung immer wieder besprechen. Und das ist der High Yield Corporate Bond ETF. Das war der, den ich euch vorhin schon mal gezeigt habe, wo ich gesagt habe, der sendet keine Warnung. Und ich möchte jetzt nur mal kurz erklären, warum das so wichtig ist. Grundsätzlich muss man verstehen, dass wenn Anleihekurse, das sind Anleihekurse, wenn die fallen, steigen Renditen. Also Zinsen und Kurse zueinander sind immer verschieden. Ja. Und im Prinzip ist es so, wenn die Kurse hier fallen, heißt es im Prinzip, die Anleiherenditen steigen. Das heißt, der Markt preist mehr Risiko ein für Hochrisikoanleihen. Okay. Und immer wenn dann hier ein Schnittpunkt kam, also der 50er-Tagesschnitt, den 200er-Tagesschnitt gekreuzt hatte, hier, waren tendenziell eher unruhigere Zeiten am Kapitalmarkt 2015, 16. Ne? Da war es eher unruhig, da hast du kaum bis keine Performance machen können, wenn wir vom einzelnen Index sprechen. Ich rede niemals auf Unternehmensebene jetzt gerade, ich spreche immer vom einzelnen Index. Dann hatten wir hier eben die Kreuzung wieder andersrum, dann war es wieder ruhiger, Aktienmarkt ist gestiegen, wir hatten hier die Kreuzung andersrum, dann ging es wieder seitwärts mit 25% Minus hier in der Zeit, dann hatten wir hier die Kreuzung oben rum, dann war der Aktienmarkt wieder ruhiger, Corona war Sondereffekt, da ging schnell hoch und runter, dann hatten wir hier die Kreuzung damals Ende 2020, das war so gegen September, Oktober rum, und dann bis 2021 ging es immer weiter hoch, bis hier im Oktober 2021, 2022 die Kreuzung wieder kam, dann hat der Aktienmarkt 30% korrigiert. Naja, und was haben wir Stand jetzt? Wir haben im Jahr 24, das haben wir am Anfang des Jahres auch schon gezeigt, die Kreuzung von unten nach oben und bei weitem nicht, wirklich bei weitem nicht, so eine Kreuzung wie von oben nach unten hier oder hier oder hier oder hier, dass wir irgendwie sagen könnten, jetzt besteht großes Risiko. Dieser Indikator hier ist so wertvoll und ich glaube, die wenigsten nutzen ihn oder kennen ihn überhaupt. Ihr wisst jetzt, ihr wisst mehr, nehmt es mit für euch, könnt es auch gerne mit uns gemeinsam lernen, ja. Aber grundsätzlich sagt uns der Junkbond-Markt aktuell, es ist okay für den Aktienmarkt. Gut. Dann Aktien auf Leihe. Auch hier ist momentan so, das ist neutrales Territorium. Ja, hier seht ihr im Jahr 2022, 2023 wollte keiner mehr Aktien haben. Keiner hat Aktien mehr auf Margin oder Leihe gekauft, erworben. Jetzt sind sie wieder stärker angestiegen. Klar, es ist aber eben noch im neutralen Bereich und nicht im extremen Bereich 2008, 2021 oder 2001. Ja, das heißt also rein theoretisch hier sind wir neutral. Es gäbe noch Platz. Dann ist es so, dass hier wir aktuell sehen, dass die Aktien immer eine Trendlinie, einen Wachstumstrend in Summe haben. Auch hier sehen wir aktuell, dass der Wachstumstrend trotz der gestiegenen Märkte ein Stück weit gefallen ist. Heißt also im Prinzip, wir sind zwar schon etwas teurer, aber es ist noch viel Platz nach oben. Und schaut mal her, obwohl die Indizes aktuell höher stehen als im Jahr 21, sind wir hier unterhalb dieser Linie. Das heißt also, selbst wenn wir die Hochs von 21 erreichen würden, mit dieser Abstandslinie zum Wachstum, wären die Indizes nochmal höher. Und ich zeige euch auch dann gleich, woran wir das festmachen. Und dann wären wir hier. Und dann, wenn wir da oben sind und eventuell der HYG-ETF und verschiedene andere Signale gedreht haben, dann lasst uns bitte darüber sprechen, dass jetzt wirklich größere Korrekturgefahr besteht. Aber solange das nicht der Fall ist, sprechen wir nicht drüber. Und was ganz interessant ist, was auch sehr, sehr wenige auf dem Schirm haben, das würde ich einfach mal so mitgeben, das Gold-Kupfer-Ratio. Es ist im Prinzip so, und das habe ich mir vor 2 Wochen tatsächlich mal das erste Mal wieder angeschaut, seit längerem, und da war ich kurz mal selbst positiv überrascht. Und zwar ist es so, Gold-Kupfer-Ratio heißt im Prinzip, wenn dieses Ratio fällt, in grün, dann unterstützt die Wirtschaft die Börsenentwicklung. Und wenn das Ratio steigt, dann kühlt sich die Wirtschaft ab. Jetzt hat sich es bis ins Jahr 2022, 2023 mit diesem Gold-Kupfer-Ratio tendenziell so ergeben, dass Gold besser performt hat als Kupfer. Jetzt wiederum scheint es so zu sein, auch anhand unserer Indikatoren hier, dass das Kupfer wieder besser performen wird als Gold. Das heißt im Prinzip, wir sollten uns die Frage stellen, unterstützt die Wirtschaft nun die Börsenentwicklung? Fragezeichen. Einfach mal so in den Raum geworfen, das kann sich immer kein Mensch vorstellen, aber das Gold-Kupfer-Ratio zeigt die Tendenz an, dass es wirklich so sein kann. Heißt also nicht, dass Gold fällt oder sowas. Bitte versteht mich da nicht falsch. Gold wird weiter steigen, dazu sage ich auch später nochmal was. Aber Kupfer steigt halt vermeintlich schneller. Und das kann dann später vermeintlich inflationäre Kräfte mit sich bringen, wenn die Geldmenge M2 steigt. Aber wichtig für euch heute, Gold-Kupfer-Ratio zeigt die Tendenz an, dass das jetzt fällt anhand unserer Indikatoren. Und das heißt, global gesprochen, Wirtschaft unterstützt Börsenentwicklung. Das ist halt einfach so Fakt. Weil ich gerade vom Gunnar sehe, Kupfer fällt heute. Gunnar, das, was du da schreibst, ist richtig. Aber mich interessiert, also ganz kurz nur, über was wir hier sprechen, sind keine Tagesbewegungen. Es sind Monats-, Drei-Monats-Bewegungen, Quartals-, Halbjahresbewegungen. Ne? Der einzelne Tag ist völlig irrelevant. Wichtig ist hier, wir reden hier von großen Bewegungen jetzt hier. Auch wenn jetzt heute mal Kupfer fällt, ja, alles richtig. Zum Thema Gold sage ich noch gleich was. Aber ich möchte euch heute einen Indiz mitgeben, dass wir hier nicht für 1-2 Tage planen, sondern fürs nächste halbe Jahr bis Jahr. Und da scheint so, dass Kupfer stärker performt als Gold. Das heißt also, das sind die Sachen, die ganz klar gegen eine Rezession sprechen. Und was auch gegen eine Rezession spricht, die Folie habe ich vom Jahresausblick dabei, die bringe ich heute wieder, das ist der Liquiditätszyklus, in dem wir uns befinden. Und dieser Liquiditätszyklus endet erst im Jahr 26, also 25 auf 26. Wir sind heute im Sommer 24. Das heißt also, wir haben hier noch mindestens 1,5 Jahre, wo die Liquidität tendenziell zunimmt. Und das bedeutet, Notenbanken senken Zinsen, Notenbanken erweitern die Geldmenge. Und das wird sich jetzt halt weiter fortführen. Schweiz hat angefangen, EZB hat es gemacht, Großbritannien wird es tun, Kanada hat es gemacht, die USA wird es auch machen. Ich rede hier von Zinssenkungen. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass mehr Liquidität in die Märkte kommt. Und der nächste Punkt ist nochmal, bringe ich immer wieder, der übergeordnete Trend ist der säkuläre Bullenmarkt. Wir sind doch in einem sogenannten säkulären Bullenmarkt noch drin. Wann endet dieser? Das kann keiner genau sagen. Ich weiß nur, dass in den vergangenen Jahren diese Bullenmärkte, wenn sie denn angetrieben waren, hier 20 Jahre gedauert haben, von 1980 bis 2000. Hier sind es 16 Jahre gewesen, 55 bis 66. Dieser hier hat begonnen 2013. Selbst wenn ich jetzt die 16 Jahre unterstelle, wie er hier war, also der kürzere Weg, dann kommen wir halt im Jahr 2029 raus. Ja, 2029, wir sind im Jahr 2024. Von daher mal schauen, ob es soweit kommt. Das werden wir sehen, werden wir euch natürlich updaten. Aber wir sind noch in diesem Bullenmarkt drin. Also das spricht gegen die Rezession und deswegen gehen wir auch davon aus, dass die Rezession, sie wird kommen, der Crash wird kommen, aber nicht jetzt. Lass uns darüber sprechen, wenn wirklich die Indikatoren alle gedreht haben und nicht darüber sprechen, wenn noch kein einziger Indikator richtig gedreht hat, noch kein einziger, aber die Vermutung im Raum stehen könnte, dass es dreht. Ja, ich könnte auch die Vermutung in den Raum stellen, dass es nicht dreht. Ja, deswegen, der Punkt ist, für Rezession gibt es ein paar Punkte, aber sie sind einfach nicht da, noch nicht da. Gegen Rezession gibt es viele Punkte, die bereits da sind. Und schauen wir mal, was am Ende rauskommen wird. Ich bin gespannt, wir alle sind gespannt, wir werden euch updaten. Gehen wir zum nächsten Punkt, chancenreiche Wochen und Monate vor uns. Und da möchte ich mal ganz kurz nochmal was bringen zum Thema, der Flo hat es vorhin angesprochen, Europa oder Wahlen und so weiter und so fort. Wir hatten doch jetzt vor kurzem Europawahl und dementsprechend hat Macron die Neuwahl ausgerufen und so weiter. Und wir haben im letzten oder vorletzten Monatsupdate gesagt, wir brauchen für einen nachhaltigen, weiter bestehenden Bullenmarkt, brauchen wir einen schwachen US-Dollar. Jetzt ist aber Folgendes passiert gewesen nach der Europawahl, da war Unsicherheit, da ist der Euro wieder zum Dollar auf 1,073 gefallen. Da war wieder Unsicherheit. Jetzt, nach den Inflationszahlen heute und ein paar anderen Daten, das ist die Grafik noch von gestern tatsächlich, war der Euro bei 1,082 und wir gehen davon aus, dass der Euro zum US-Dollar jetzt bei 1,09 demnächst hinlaufen wird und die Tendenz steigt, dass der Euro stärker wird zum US-Dollar. In den Bereich 1,10, 1,12, 1,14. Warum? Die USA hat die Weltleitwährung. Ist einfach so. Aber wir wissen auch, dass viele Länder in der Weltleitwährung verschuldet sind. Und die USA kann es sich nicht leisten, unserer Meinung nach, die Weltleitwährung so stark werden zu lassen, dass die anderen Länder drumherum die Schulden nicht mehr bezahlen können, weil die USA alle abhängt. Das heißt im Prinzip, sie gehen eher den Weg, dass der Dollar wahrscheinlich schwächer wird und dementsprechend die Welt in Summe wächst. Ob das dann sehr stark inflationär sein wird in Form von Verbraucherpreisinflation, das wird sich noch zeigen. Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist mit der Geldmenge M2. Aber Stand jetzt ist es nun mal so, wir gehen davon aus, Euro wird stärker zum Dollar. Das sagen wir schon seit 2022, 2023 irgendwie sowas. Und da waren wir noch hier unten. Jetzt sind wir hier. Und wir gehen auch davon aus, dass der Trend fortgesetzt wird nach oben. Und jetzt sollten wir uns fragen, warum ist das so? Ich habe vorhin schon ein bisschen beantwortet. Wir gehen davon aus, die USA will den schwachen Dollar. Und nochmal, das war gestern, das wusste ich jetzt heute noch nicht mit den Inflationszahlen. Wir gehen auch davon aus, dass die Fed dann die Zinsen senken wird und dann dementsprechend auch der Euro zum Dollar aufwertet. Aber jetzt schon vorweg, nicht damit die Zinssenkung kommt, weil dann ist alles schon bekannt. Dann mein Thema Marktbreite und Indizes, da möchte ich nochmal was mitnehmen. Und zwar, es wird momentan darüber gesprochen, völlig berechtigt, dass wenig Aktien steigen und dementsprechend den Index hochheben, wie eine Nvidia, Google, Apple und so weiter. Und ich möchte hier mal kurz was aufräumen. Und zwar, das ist auch mal so dieses Crash-Gerede, dass im Prinzip ja immer weniger Aktien den Index tragen und es ist nicht gesund. Ja, richtig. Nur es ist nichts Abnormales. Es ist völlig normal. Ihr seht hier zum Beispiel im Jahr 14, 15, seht ihr in Blau den S&P 500. Er ist gestiegen, 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 gestiegen. Die Marktbreite, sprich das sind die Aktien über ihrer 200er-Tage-Linie, ist gefallen, 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 gefallen. Das ist nichts Neues. Hier so, hier. Hier Index gestiegen, Marktbreite gefallen. Hier Index stark gestiegen, hier Marktbreite intensivst gefallen. Hier Index gestiegen, Marktbreite fällt. Das sind jetzt die letzten 10, 12 Jahre, die ich heute gezeigt habe. Das heißt also, wenn jemand sagt, die Marktbreite stimmt nicht, lasst euch nicht verunsichern. Das war schon immer so. Wichtig ist nur dann, dass die anderen Aktien irgendwann mal etwas nachziehen. Das werden sie dann in der Regel auch, wenn wir in Summe einen Bullenmarkt haben, den wir aktuell noch haben. Und deswegen hier auch, es ist so, wir haben hier die 200er-Tage-Linie mit unseren Indikatoren, die deuten aktuell darauf hin, dass jetzt der Rest der Aktien nach oben geht und vielleicht ein paar andere Aktien wie eine Nvidia, eine Tesla, eine Google, eine Amazon, eine Apple, eine Meta und so weiter fallen. Und das sehen wir heute perfekt. Der Nasdaq minus 2%. Der Russell 2000, der Nebenwerteindex, plus 3%. Das ist ein 5%iger Unterschied. Also der eine plus 3, der andere minus 2. Das ist jetzt extrem. Aber auch da haben wir bei uns schon mehrmals in der Investorenausbildung gesagt, also es wird wahrscheinlich jetzt bald so sein, dass irgendwann der Kaufrausch für diese Big Techs mal nachlassen wird und dementsprechend der Rest endlich mal nachzieht. Und es fängt jetzt vermeintlich an mit dem heutigen Tag, Mal schauen, ob es weiterhin so geht, aber diese Diskrepanz ist schon enorm. Und meistens, wenn so starke Diskrepanzen sind, dann wird es auch weiter fortgeführt. Heißt also, wir gehen davon aus, die Marktbreite nimmt zu. Und beim 50-Tage-Schnitt ist genauso. Also das war der 200er-Schnitt, hier der 50er-Schnitt. Da war es genauso. Auch hier Kaufsignal-Tendenz. Das heißt auch hier, die Aktien sollten weiter steigen. Werden sie wahrscheinlich auch tun. Sehen wir heute schon, weil eben die großen Big Techs nachgeben. Der Index fällt um 2%, obwohl die Masse der Aktien steigt. Spannend. Aber so ist es aktuell. Deswegen, welche Chancen sehen wir? Einmal, wir sehen aktuell nicht die Chancen im Big Tech. Keinesfalls, wir haben nichts gegen Big Tech. Wir haben selber bei uns auch Google im Fonds mit drin. Aber halt nicht jetzt. Ja, wir sehen eher die Chancen woanders. Und die Chancen woanders sind jetzt einmal alle anderen Aktien. Das sind ja ziemlich viele. Und auch vor allem der Rohstoffsektor. Und ich möchte es heute wieder mitbringen, weil endlich nach mehreren Monaten ist jetzt die erste Tendenz wieder da, dass Rohstoffe mit dem Rohstoffindex hier an einem übergeordneten großen Kaufsignal arbeiten. Und großes Kaufsignal heißt in dem Moment nicht jetzt die 1-2-Tages-Bewegung, sondern das hier ist ein Monatschart. Und das heißt, über mehrere Monate hinweg gehen wir davon aus, dass Rohstoffe tendenziell seitwärts agieren bis hin zu stark steigend. Und mit Rohstoffe meinen wir unter anderem Öl, dann passt es zum Kupfer mit rein, Silber, Gold ist zwar Edelmetall dazu, aber alle anderen Rohstoffe auch, die in diesem Index beheimatet sind. Und da gibt es ein paar. Deswegen sind wir große Rohstofffreunde, was das Thema Investment betrifft. Und es wird jetzt nicht jetzt sofort steigen, es wird sich aufbauen und dementsprechend wird dann der Index wahrscheinlich weiter hochgehen unter Schwankungen. Denn wir hatten hier das Kaufsignal, Index ist gestiegen, wir hatten hier das Kaufsignal, Index ist gestiegen, wir hatten hier das Kaufsignal, Index ist gestiegen und so weiter. Genauso wie wir in der Hochzeit Ukraine, Russland damals das Verkaufssignal hatten, hier Index ist gefallen. Deswegen gehen wir davon groß aus, dass nun die Rohstoffzeit langsam am Aufbauen ist und das ist eine große Chance. Bitcoin, Flo hat vorhin schon mal ganz kurz was gesagt. Das war auch die Folie von gestern. Auch hier zeigen unsere Indikatoren ganz klar an Kaufsignal. Das heißt nicht, dass der Bitcoin vielleicht durch den Verkaufsdruck nochmal auf 57.000 oder so geht. Aber wenn die Bundesregierung endlich mal fertig hat mit dem ganzen Verkaufsthema, dann sollte auch die große Lawine durch sein. Schauen wir mal, ob nochmal ein, zwei dazukommen, eventuell größere Verkäufer, das wissen wir nicht. Aber tendenziell sollte jetzt langsam Ruhe reinkehren und der Bitcoin dann hier gekauft werden, ungefähr um die 52 bis 60.000 oder 50 bis 60.000 kommt, irgendwie sowas. Und dann halt unserer Meinung nach auch neue Höhen erreichen. Wie weit? Ich kann mir durchaus den sechsstelligen Betrag vorstellen, aber das ist nur eine Vorstellung. Mal schauen, ob es so kommt. Fakt ist, Stand jetzt haben wir Kaufsignal und das ist das Wichtige, das wir euch mitgeben wollten. Jetzt geht raus aus der Angst, geht rein in vermeintliche Assets, wie zum Beispiel Bitcoin oder andere. Dann nochmal ganz kurz zum Thema Gold-Silber-Ratio. Das habe ich heute mitgebracht als Chance nochmal. Denn wir sind weiterhin unter der 200er-Wochenlinie. Und die 200er-Wochenlinie ist immer der Indikator dafür, ob der Bullenmarkt für Minen gut ist oder nicht gut ist. Und wir sind unterhalb der 200er-Wochenlinie. Schaut es euch bitte hier an. Hier waren wir drunter. Das ist jetzt hier der Silberpreis. Dann steigt Silber stark an. Die Minen steigen dann genauso stark oder eigentlich noch viel, viel stärker. Das passt. Auch hier sind wir darunter gegangen. Silber ist hier extrem eskaliert. Hier sind wir darunter gegangen. Silber ist angestiegen. Hier sind wir jetzt wieder darunter gegangen und Silber ist angestiegen. Solange wir unter der 200er-Wochenlinie handeln, wird Silber weiter stark steigen. Dazu aber dann noch ein paar andere Folien, was das erste Halbjahr betrifft. Das heißt auch hier, Chancen im Edelmetallmarkt sind wir weiterhin gegeben, genauso wie vermeintlich im Kryptomarkt. Und vermeintlich im Rohstoffmarkt und in Aktien, die nicht Tech heißen, ne, mit der Überschrift, sondern vielleicht in anderen. Okay, dann lass uns mal kurz einen Rückblick aufs erste halbe Jahr machen und ich bringe euch heute noch ein paar Charts mit. Die kennen vielleicht ein paar aus der Investorenausbildung, vielleicht auch nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich möchte es euch mal mitgeben, weil ich glaube, ihr habt wenige davon gesehen. Vielleicht seht ihr das heute das erste Mal, würde mich freuen. Und zwar, wir fangen mal ganz klassisch an, den kennt jeder, wenn man es anschaut, der Silberchart. Und hier ist mir eines wichtig. eine Kerze, ich musste es in Kerzen machen, normalerweise mache ich sowas immer in Linien, aber in Kerzen muss ich es jetzt zeigen. Es ist so eine Kerze, die ihr hier seht, also eine rote, grüne, einen roten, grünen Balken, ist ein halbes Jahr. Jetzt haben wir hier heute den 11.7. Und das heißt, das erste halbe Jahr ist vorbei. Und lasst uns doch mal anschauen, was ein paar Anlageklassen gemacht haben. Ich habe hier beim Silber eine weiße Linie drin. Hier. Und wir haben es geschafft, zum 30.06. das erste Mal seit dem Jahr 2010, 11, über 30 Dollar ungefähr einen Halbjahresschlusskurs hinzulegen. Ja, und das ist nun mal extrem bullisch. Das ist das erste Mal nochmal seit 2011, wo wir da drüber gehen. Das sind 13 Jahre. Das ist bullisch. Wir bleiben bullisch für Silber. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass der Silberpreis selbstverständlich unter Schwankungen die 50 erreicht. Danach schauen wir weiter. Ich würde sogar sagen, es besteht das Potenzial, dass er überschießt auf 60 bis 65. Werden wir sehen. Ist eine steile These. Aber Fakt ist, das erste Mal seit 13 Jahren, Halbjahresschlusskurs über 30. Das ist eine Ansage. Gehen wir weiter. Silber in Euro. Schaut kein Mensch drauf. Aber macht's bitte mal. Denn auch hier ist es so, es betrifft vor allem für uns alle hier, ne, die im Euroraum Silber gekauft haben. Das erste Mal, seitdem es den Euro gibt, in der Geschichte, gab es einen Halbjahresschlusskurs über ungefähr 25 Euro pro Silberunze. Das erste Mal. Und das, liebe Silberfreunde, wie ich auch einer bin, ist nun mal extremst bullisch. Das gab es nicht mal in dieser extremen Phase nach oben. Warum? Weil wir zwar in diesem Halbjahr da oben waren, aber kein einziges Mal einen Schlusskurs über dieser Marke hatten. Jetzt haben wir es. Und das heißt, der Ausbruch ist da. Das ist das erste Mal, seitdem es den Euro gibt. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Silberpreis in Euro weiter steigt, weil der hat jetzt nichts mehr vor sich. Irgendwann gibt es mal wieder einen Punkt, wo er korrigiert, dann geht er wieder runter und dann läuft es weiter. Fakt ist aber, das erste Mal, seitdem es einen Euro gibt. Golden US-Dollar, auch hier, das ist jetzt seit 1972, ne? Eine Kerze, 6 Monate, also eine Kerze, ein halbes Jahr. Wir haben zum Jahresausblick schon gesagt, Vorsicht, Vorsicht im Sinne von aufgepasst. Der Goldpreis hat das erste Mal in der Geschichte einen Jahresschlusskurs oder einen Halbjahresschlusskurs über die 2000 Dollar hingelegt. Das erste Mal in der Geschichte. Seht ihr hier? Das ist die Halbjahreskerze zum 30.12. gewesen. Das ist extrem bullisch. Geht bitte davon aus, dass es wahrscheinlich weiter steigt. Wir schauen uns das erste Halbjahr jetzt an. Naja, von da nach da 2400. Und das ist noch lange nicht das Ende. Natürlich wird er irgendwann mal auf 2,6 gehen, 2,7, dann wird er wieder korrigieren auf 2,2, dann ist jeder wieder traurig. Unser Ziel für Gold, und das nehme ich heute mal, weil so mit in den Mund, ich kann das nächste Mal auf Folie dazu mitbringen, ist anhand der Geldmenge M2 zu Gold ungefähr bei 5.000 bis 7.000 Dollar. Und das in den nächsten 6 bis 8 Jahren. Unser Ziel, nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern das ist einfach nur mathematisch errechnet anhand der Geldmenge M2 im Verhältnis zum Goldpreis. Kann ich mal mitbringen. Ich habe aber heute noch einen anderen Chart dabei, Geldmenge M2 zum S&P 500, den ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen habt. Hoffe ich. Und wenn ja, dann wiederhole ich es gerne. Dann gehen wir weiter. Gold in Euro, naja, läuft wie am Schnürchen hoch. Da waren es 2200, jetzt sind es mittlerweile 2240 mit heute oder irgendwie sowas. Also auch da gehen wir davon aus, es läuft weiter. Warum? Weil auch hier der Halbjahresschlusskurs über 1800 Euro war zum 30.12. Auch das erste Mal in der Geschichte, seitdem es den Euro gibt. Ne? Er hat es zwar ein, zwei Mal probiert, hier drüber zu gehen, hat es nie geschafft. Hier hat er es geschafft. Dementsprechend kamen hier Anschlusskäufe für das halbe Jahr. Und wir sind auch weiterhin bullish. Zum Thema Goldminen. Die Goldminen haben viel Aufholpotenzial, aber da ist auch was Interessantes passiert jetzt. Jetzt ist eine Kerze ein Quartal, bitte. Ja, also eine Kerze sind 3 Monate. Und wir hatten hier das Hoch im Jahr 2011. Ungefähr. Und wenn man hier eine Abwärtstrendlinie einzeichnet, dann sieht man, dass hier der Versuch gestartet war 2021, hier war der Versuch gestartet 2022, 2023. Jedes Mal wurde er abgewehrt. Aber jetzt, im letzten Quartal, 30.06., das erste Mal in der Geschichte wieder hier, oder in der Geschichte das erste Mal seit langem, hier drüber geschlossen. Deswegen gehen wir jetzt davon aus, dass dieses Quartal hier ein Ausbruchsquartal wird. Quartal heißt bis September. Und dann gehen wir davon aus, dass normalerweise wir hier ein Tief haben, hier ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, sind ungefähr bei 450 bis 480. Aktuell sind wir bei 280. Von daher kann es interessant sein. S&P 500, auch hier, das erste halbe Jahr, also eine Kerze wieder 6 Monate. Das erste halbe Jahr hier, das ist eine massive Ausbruchsbewegung. Es ist nun mal so. Und deswegen gehen auch wir davon aus, dass der S&P 500 Stand heute unter Schwankungen weiterläuft. Und warum dieses Ziel hier drin steht, das möchte ich dann später nochmal erläutern. Und später ist eigentlich schon jetzt. Ich habe hier mal Folgendes gemacht. Ich habe den S&P 500 im Verhältnis zur Geldmenge M2 geteilt. Kann man im TradingView wunderschön machen. Dann habe ich heute mal mich hingesetzt und habe gerechnet. Ich habe nicht nur den S&P 500 gerechnet, sondern Silber, Gold, Öl und die 3 Dinge noch dazu. Genau. Und wir sehen hier im Jahr 2000, also eine Kerze sind auch wieder 6 Monate, hier im Jahr 2000 war der Hochpunkt, wo der S&P 500 im Verhältnis zur Geldmenge M2 am höchsten war. Dotcom-Blase und so weiter. Jetzt ist aber auch hier Folgendes passiert. Die Geldmenge M2 ist stark gestiegen und der S&P 500 ist auch immer mitgestiegen, aber er hatte selbst bis zum letzten Jahr nicht mehr das hier oben erreicht. Und jetzt ist dort Folgendes passiert mit dem ersten halben Jahr, beziehungsweise schon fast mit dem Jahresschlusskurs 30.12. Der S&P 500 ist in diesem Muster im Verhältnis zur Geldmenge M2 nach oben ausgebrochen. Und er läuft gerade weiter. Und wenn man nur die gleichbleibende Geldmenge M2 nimmt, wäre der S&P 500 hier bei dieser Linie hier, da war damals der S&P 500 bei 1500 Punkten, jetzt wäre er, wenn er hier hinkommt, bei 6500 Punkten, wenn die Geldmenge M2 sich nicht verändert. Und wir haben hier auch hier nun mal, Stand jetzt, wenn wir heute sprechen, einen mustergültigen Ausbruch. Das heißt also, der S&P 500 müsste zur Geldmenge massiv aufholen und dementsprechend sehen wir hier noch die 6,5 mindestens anhand dieses Ausbruchs. Und deswegen, wenn wir das alles kombinieren mit den Risikoprämien oder mit den Renditen bei den Unternehmen mit der schlechteren Bonität, mit den vermeintlichen Zinssenkungen jetzt dann mal, der noch inversen Zinsstruktur, der verschiedenen anderen Parameter, die ich heute gezeigt habe, dann können wir noch nicht von der Rezession sprechen. Der Aktienmarkt ist in Summe teuer, d'accord, bin ich dabei. Wobei, das muss ich korrigieren, in Summe stimmt nicht. Er ist teuer im Bereich der Tech-Aktien, ja. Aber im Rest hat er noch viel Aufholpotenzial. Es kann ja Folgendes passieren, dass die Tech-Aktien zwar jetzt halt mal solide performen, aber halt den Aktienmarkt nicht mehr mitperformen und dass der Rest nachzieht. Nur so ein Gedanke. Und deswegen sehen wir hier 6,5. Geldmengen M2 zu S&P 500 ist mal aus unserer Sicht auch hier ganz normal berechnet das logische Ziel, mindestens. Und dann schauen wir weiter. Aber Stand jetzt wäre das das machbare Ziel. Nasdaq Composite, also sprich der Index ich glaube 3000 Aktien sind im Nasdaq Composite drin. Auch hier mustergültiger Ausbruch zum ersten Halbjahr hier. Auch hier sehen wir erstmal hier das Ziel bei 21.000 Punkten. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, weil ich noch was sagen wollte. Entschuldigung, hier. Die Geldmenge M2, ich habe berechnet heute, wenn die Geldmenge M2 gleich bleiben würde, was sie nicht tut, sie wird sich erhöhen, aber rein theoretisch, ich muss ja irgendeine Annahme treffen. Wenn sie gleich bleiben würde, komme ich auf einen Goldpreis von 4.500, weil der hat auch einen Ausbruch übrigens. Beim Ölpreis haben wir so eine Schulter-Kopf-Schulter-Invers, also ein bullisches Thema. Da käme ich auf $200. Und bei Silber waren es 115. Mal schauen. Nasdaq Composite, ihr habt ja den Ausbruch, läuft hoch, passt. Und das Lustigste ist, und das haben wir vor kurzem auch in YouTube gebracht, worüber kein Mensch spricht, der DAX. Und ich rede ja nicht von dem DAX, der uns allen geläufig ist mit Dividende, mit 18.000 irgendwas Punkten. Ne? Das ist, der wird jedes Jahr steigen, weil die Dividenden reinfließen. Das ist halt so. Aber der DAX-Kursindex ist der Index ohne Dividende. Und jetzt können wir schimpfen über Deutschland, über verschiedene Sachen. Alles okay. Fakt ist aber, der DAX-Kursindex hat jetzt nach 6 Monaten hier im ersten halben Jahr einen Ausbruch hingelegt und hat zum ersten Mal seit 2000 hier.com nachhaltig das alte Hoch überwunden. Wir reden hier von 24 Jahren rumdümpeln ohne nennenswerte Performance. Das ist traurig genug. Aber jetzt hat er den Ausbruch. Auch das ist tendenziell bullisch für den DAX. Kursindex, dementsprechend sollte der DAX-Dividendenindex mit 18.000 noch was Punkten auch steigen. Das war so der Rückblick mal aufs erste halbe Jahr. Jetzt gehen wir noch zum Sentiment über. Wir sehen aktuell, Gier nimmt zu, sehen wir heute auch, das ist typisch. Die Gier hat jetzt offiziell auch zugenommen. Was passiert? Nasdaq fällt um 2%. Warum? Weil die großen Big Techs endlich mal ein bisschen korrigieren. Und das war lange überfällig, jetzt fangen sie vermeintlich langsam an. Sind die Unternehmen deswegen schlecht? Nein. Würde ich sie heute kaufen? Nein. Irgendwann mal, schauen wir mal, aber Stand heute würde es mich nicht wundern, wenn die Korrektur jetzt erst beginnt und der Nasdaq zum Beispiel mal korrigiert. 5-8%, ne, oder vielleicht 10. Aber das liegt dann vorwiegend nicht am Aktienmarkt, sondern an den Aktien, die vorher 50% gestiegen sind, wie in Nvidia, Apple und so weiter. Aber wir sind hier Stand heute gierig gewesen. Dann sind wir auch hier sehr, sehr gierig geworden in diesem AAII-Sentiment. Das sind Privatanleger, die befragt werden in den USA. Das ist zu viel. Das sind fast 50% bullish. Das heißt auch hier, das Sentiment ist eher positiv geworden. Das ist nicht schön für den Index, weil dann würde er meistens mal fallen. Weil wenn das Sentiment zu bullish wird, ist es wieder gefährlich. Weil wenn alle immer auf dem gleichen Zug unterwegs sind, dreht er meistens irgendwann um und dann wundern sie sich, dass er umdreht. Deswegen ist es zu bullish, deswegen wird hier eine Korrektur kommen. Es sind zu wenige Bären aktuell da, das wird sich aber dann nach der Korrektur wahrscheinlich wieder ausspielen in Summe, aber da reden wir hauptsächlich von Big Tech Aktien, ne? Also die ich vorhin schon genannt habe. Und der restliche breite Index sollte in Summe zulegen. Und der Index sollte dann wahrscheinlich korrigieren wegen der schweren Gewichtung. Sentiment hier nochmal, ganz kurz, Profis blau. Die Zuversicht nimmt immer mehr jetzt wieder ab. Die Privatanleger sind weiterhin oben drin. Auch da, das ist jetzt nichts Neues, aber im Prinzip ist es so, ich persönlich kaufe dann am liebsten, wenn die Privaten da unten sind, also sprich, wenn die Stimmung ganz am Boden ist und die Großen kaufen hier, kaufe ich am liebsten in Summe, wenn ich den Gesamtmarkt sehe. Man kaufe ich in der Regel eher seltener, wenn sowas kommt, wenn die Privaten ganz oben sind und die Institutionellen ganz unten, dann kaufe ich nicht. Also das heißt, die rotbräunliche Linie musste hier wieder runtergehen, um das Sentiment eben abzufangen. Und dann wird es wieder interessant. Das kann jetzt mit der Korrektur von 5-10% nach seinem Index. Nochmal, das betrifft nicht die Masse der Aktien, das betrifft vielleicht 10 Stück. Und die sind aber so schwer, dass der Index jetzt gestiegen ist. Die Marktbreite ist gefallen, habe ich euch vorhin gezeigt. Jetzt ist es mal umgekehrt wahrscheinlich, dass die Marktbreite steigt, aber der Index fällt. Das ist immer ein Hin und Her. Deswegen sind wir völlig ruhig, weil der Rest zieht nach. Und auch bei unserem Fonds haben wir bis auf Google halt hauptsächlich den Rest. Also von daher alles gut. Kurzum zum Fazit. Also nochmal, Renditen fangen an zu fallen, weil die Divergenzen, also die Unterschiede, die nicht gepasst haben, waren schon lange da und es fängt erst an, es wird wahrscheinlich noch weiter runtergehen. Dann die Inflation für den Verbraucher geht wie erwartet zurück wegen der Geldmenge M2. Dann die invertierte Zinsstruktur dürfen wir nicht aus den Augen lassen, werden wir nicht aus den Augen lassen, aber sie ist eben noch invers. Junk Bonds, also sprich Hochzinsanleihen, zeigen kein großes Marktrisiko an. Wir sind aber im letzten Drittel des säkulären Bullenmarkts, da wir jetzt aktuell die EM haben, möchte ich es mal so formulieren, wir sind vielleicht in der 75. Minute. Ob noch eine Verlängerung draufkommt, weiß ich nicht, aber wenn man auf 90 Minuten Spiel ausgeht, sind wir ungefähr in der 75. Minute. Da können aber noch ganze Spiele und ganze Titel entschieden werden, wie manche Mannschaften leider schmerzhaft zu spüren bekommen haben. Gestern die Holländer, die Deutschen in der Verlängerung, die Bayern damals, positiv die Meisterschaft und negativ Champions League. Also solche Sachen halt, ne? Da kann aber noch vieles entschieden werden. Dann sollten wir uns alle fragen, dreht das Gold-Kupfer-Ratio auf Wachstum? Unsere Indikatoren sagen, Kupfer steigt stärker als Gold. Das heißt nicht, dass Gold fällt. Das heißt nur, Kupfer steigt stärker. Und das heißt eigentlich, wirtschaftliche Aktivität nimmt zu. Rohstoffe stehen wieder in den Startlöchern, habe ich vorhin gesagt. Kaufsignal ist tendenziell da. Das heißt nicht, dass es morgen gleich steigt. Das heißt nur, es wird interessant sein, sich tolle Unternehmen zu suchen und sich dann vermeintlich zu positionieren. Naja, warum steigt Euro-US-Dollar? Auch das habe ich gestern schon geschrieben. Heute haben wir die maximal hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leitzinsen in den USA jetzt fallen werden. Geringere Marktbreite in steigenden Märkten, das ist nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes. Das gab es schon seit 10, 12 Jahren. Wird es auch in der Vergangenheit gegeben. Ich habe sie hier nochmal als Beispiel mitgebracht. Aber sie sollte auch wieder drehen. Und mit dem heutigen Tag nochmal Russell, der Index, 3% plus, Nasdaq 2% minus. Puh. Also es dreht. Kaufsignal Bitcoin ist in den Startlöchern. Wir sehen dennoch für den Index gesprochen, Nasdaq oder S&P, ein kleineres Korrekturpotenzial, wird aber wahrscheinlich so jetzt dann beginnend August, September irgendwie sein. Im ersten Halbjahr gab es viele Ausbrüche nach oben. Gold, Silber, S&P, DAX, Nasdaq, sogar der Bitcoin im Verhältnis zur Geldmenge, habe ich heute nicht dabei, aber auch der ist ausgebrochen. Was war es noch? Ja, ihr wisst, was ich meine. Es gab viele Ausbrüche nach oben an den Märkten und deswegen können wir jetzt nicht sagen, dass alles kaputt geht, zumal die Indikatoren dafür nicht da sind. Sentiment zeigte die erste Gier. Ja, das war's. Also, von daher, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen abholen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was zeigen. Und jetzt bin ich fertig und trinke erstmal einen gewaltigen Schluck in meinem Dachgeschossbüro. In diesem Sinne.
Das hast du dir verdient. Danke, Stefan. Du hast es wie immer gut gemacht. Klasse. Es gibt jetzt auch schon viele Fragen im Chat. Also jetzt ist dann der Zeitpunkt, wo du auch bitte die Fragen in den Chat nochmal reinschreiben kannst. Bitte berücksichtige auch, es gibt es sehr viele Teilnehmer. Das heißt, das rutscht dann jetzt so nach oben durch. Also gegebenenfalls Fragen einfach doppelt stellen. Ne? Und wer auch da mit uns in Kontakt kommen möchte, da gibt es jetzt über die Webinar-Software die Möglichkeit, einen Gesprächstermin zu buchen. Da gibt es also wie zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, lasst uns vielleicht mal die Positionen gemeinsam anschauen oder vielleicht hat der eine oder andere auch noch Interesse an dem Fonds. Ich kann nur sagen, hinsichtlich zum Jahresende ist es jetzt ein sehr guter kleiner Rücksetzer, den du auf jeden Fall nutzen solltest im Fonds. Der Juni war hervorragend, ne? Zwischenzeitlich ist Sport auf über 22% Rendite kurzfristig und das sehe ich jetzt halt als große Chance. Also das gerne nochmal unter investorenausbildung.de/anmelden oder da kannst du zum Beispiel auch ein Gespräch mit uns ausmachen, wie kannst du das vielleicht selber machen? Ja, also wenn das mit dem Fonds nichts für dich ist, klar, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wir begleiten, wie sie das Ganze selbst tun, wie du dann auch diese ganzen Indikatoren dann selber anschauen kannst. Und das kannst du dann da eben auch lernen. Ja, die Nina schreibt schon mal rein, sehr informativ, super, das ist klasse. Und der Karl-Heinz fragt nach dem WKN des Fonds, mache ich jetzt mal, das ist A3EGWR, zeichenbar über die Comdirect. Und wenn du da Probleme hast, weil das muss über Direktzeichnung erfolgen, bitte gerne Karl-Heinz an uns melden. Ja. Tine schreibt, danke lieber Stefan, es war wieder ein sehr informativer und sehr gut verständlicher Vortrag. jetzt haben wir hier den Ingo. Sollte dann Big Tech, also zum MicroStrategy, Alphabet, tendenziell verkauft werden, auch ohne Verkaufssignal gemäß RSI etc.?
Stefan? Das ist jetzt eine Frage. Ingo, nein, du bist bei uns dabei. Also die Verkaufssignale sind noch nicht da, aber warte auf die Verkaufssignale, Punkt. Mhm. Wenn du das machen möchtest. Ne? Lass es mich so antworten, bitte, für dich jetzt, Ingo. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und bei uns, für all diejenigen, die es nicht wissen, wir haben bei uns Kauf- und Verkaufssignale, mit denen wir da auch arbeiten. Und das war die Frage vom Ingo.
Jawohl. Wie viel muss man in den Fonds investieren? Also müssen tust du natürlich nicht, so viel wie du möchtest, und los geht's ab einem Anteilsschein, der gerade, bitte korrigiert mich, 1150 Euro in etwa wert ist, 1160. Also ich sage mal, also 1200 Euro und ein Vielfaches davon, ab dann ist es möglich. Dann hier haben wir den Heinrich. Wenn die Geldmenge steigt und Zinsen fallen, was ist mit Konsumaktien?
Konsumaktien profitieren dann oder Konsumaktien legen in der Tendenz dann sehr, sehr stark zu, wenn tatsächlich der Schnittpunkt da, oder das heißt sehr stark, sie sind der, wie nennt man das, der sichere Hafen, ne, in Anführungszeichen, so sicher wie möglich, wie nennt man das, der Zulaufpunkt, ich weiß nicht, also anders formuliert. Ich habe vorhin den HYG-ETF gezeigt. Wenn da so ein Schnittpunkt kommt, sind meistens Konsumgüteraktien, die Aktien, die dann weniger fallen oder sich sogar halten. Tendenziell ist es aber so, dass die Konsumgüteraktien, wenn ich jetzt nach Zyklik gehe, am meisten dann zulegen, wenn die Zyklik langsam endet. Das heißt, gegen Ende des Bullenmarktes sind die Konsumgüteraktien in der Regel am stärksten. Ich denke, so kann man es beantworten.
Genau.
Ich habe vorhin beschrieben, 75. Spielminute, ne? Ungefähr von 90. Ob jetzt dann die Endphase bei der 80. Minute beginnt oder 85. oder 82. Ne? Aber wir sind schon ziemlich fortgeschritten.
Ja, dann der Erhard hat da noch ein paar Fragen zu anderen Inhalten. Die kann ich heute Abend nicht beantworten. Da bitte Erhard nochmal einfach über dieses Terminbuchungstool, ne? Also investorenausbildung.de/anmelden, einen Termin suchen, dann können wir das gerne besprechen. Dann weitere Fragen. Schaut ihr auch auf China Titans?
Nein. Ganz einfach. Politische Gründe. Flo, willst du auch noch was dazu sagen?
Oder? Nee, das ist dann damit alles gesagt. Florenz fragt, verstehe ich richtig, Gold und Silber jetzt kaufen? Fragezeichen.
Ich würde niemals sagen, jetzt kaufen. Niemals. Ich sage aber langfristig anhand diverser Indikatoren, deutet es darauf hin, dass Gold und Silber eine lange Wegstrecke weiter vor sich haben nach oben. Ob es jetzt ist, morgen, übermorgen, in 2 Monaten, ist jetzt mal dahingestellt. Die Wahrscheinlichkeit steigt aber, dass Gold und Silber eine gute Performance hinlegen werden. Langfristig, ne? 5, 6, 7 Jahre.
Dann hat der Marco Karten fürs Oktoberfest. Das sage ich Glückwunsch. Ich habe keine bekommen. FC Bayern gegen Leverkusen. Das musst du mir dann mal verraten, wie du es gemacht hast, Marco. Dann haben wir hier noch okay, die Julia fragt, okay, S&P soll jetzt steigen. Warum sollen dann die großen US-Titel abgeben?
Nochmal, wo ist die Frage?
Welche? Etwas weiter oben. Ist jetzt vielleicht auch aus dem Zusammenhang auch ein bisschen gerissen. Vielleicht machen wir es so, Julia, weil ich glaube, die Frage ist jetzt ein bisschen
Zeit. Ah, okay. S&P soll steigen. Warum sollen die großen US... Nee, also jetzt sehen wir tendenziell den S&P 500. Jetzt 2, 3 Monate, okay? In der Korrektur, da werden auch die Big Techs diese Korrektur wahrscheinlich hauptsächlich antreiben. Das ist unsere These. Aber tendenziell heißt es ja nicht, dass deswegen die Big Techs jetzt dauerhaft fallen. Sie werden nur mit höchstwahrscheinlicher Wahrscheinlichkeit jetzt beginnen, mal zu korrigieren. Und in diesem Korrekturmodus wird der S&P 500 auch fallen. Aber dann haben sie irgendwie zum Beispiel, wenn ich eine Google nehme, sind sie halt von 190 korrigiert auf 165, 170 oder irgendwie sowas. Und dann wird eine Google halt wieder hochlaufen auf zum Beispiel 200. Aber es wird wahrscheinlich dann andere Aktien geben, die vielleicht besser performen als jetzt die Altbekannten, die jetzt das erste halbe Jahr hoch und runter gejagt wurden.
Genau. Nicole fragt, bitte nochmal wiederholen, wie der Fonds heißt und wie man den Fonds zeichnen kann. Also das ist der IAB Strategy Fund mit dem WKN A3E GWR und er ist zeichenbar über die Comdirect. Aber Nicole, lass dir da unterstützen, melde dich gerne unter unserem Webinar-Software an, mit diesem investorenausbildung.de/anmelden und dann können wir das gemeinsam machen. Das ist kein Problem, bevor du da was, dich da ärgerst, dass es nicht funktioniert oder was auch immer. Wir machen das, wir können da helfen. Das letzte Mal habt ihr Nike vorgestellt, leider stark gefallen. Wie sieht es aus in der Zukunft? Analysten sprechen von einer falschen Unternehmenspolitik. Also Nike ist natürlich schon ein Unternehmen, das jetzt seit Jahrzehnten am Markt besteht. Übrigens, das jetzt nur mal als Nebensatz, ich habe mir das Hörbuch von dem Gründer von Nike angehört. Totale Inspiration, das kann ich jedem empfehlen. Hört euch das mal an. Das Hörbuch zum Thema Nike, die Unternehmensgründung und all das. So, und ich sehe das innerhalb der Sportbranche ein bisschen zyklisch. Schaut mal Adidas an und schaut hier insbesondere die Adidas-Aktie an. Was da die letzten Jahre gelitten hat und jetzt aber viel stärker eigentlich ist als Nike. Und das wird dann aber auch wieder andersherum gehen. Was ich mich ein bisschen frage ist, Deutschland tut ja auch den Ausrüster wechseln ab 2027 oder 2028, ich weiß es gar nicht genau. Das haben sie sich teuer erkauft. Das ist eigentlich für mich so ein bisschen die Frage. Aber langfristig steigen einfach diese Sponsorengelder und hey, diese Schuhe werden auch nicht günstiger. Ich glaube, dass die jetzigen Kurse tolle Einstiegskurse sind bei Nike. Langfristig.
Genau, langfristig.
Valet im Fonds, ja, hat jetzt seither tümpelt so ein bisschen seitwärts, hat eigentlich tendenziell eher ein Kaufsignal. Wir sind toll investiert und werden da auch weiterhin brav für unser Warten belohnt mit einer Dividendenrendite von 9%. Für uns ist das alles in Ordnung und würden da tendenziell eher aufstocken als abbauen. Kann man aus Indikatoren herauslesen, ob Silber oder Gold besser performt? Jawohl, Werner, das kann man. All das lernst du bei uns in der Investorenausbildung. Wenn das für dich interessant ist, gerne einen Gesprächstermin buchen. Und Marco fragt, eher in Minenaktien oder in physische Edelmetalle investieren. Marco, das ist so eine Sache, weißt du, also wenn du jetzt überhaupt noch kein Gold hast oder so, dann würde ich dir eher mal empfehlen, da ein bisschen mal was unter das Kopfkissen zu legen, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. Aber die Idee ist ja letztendlich, wenn Gold ansteigt, also das Underlying, also quasi der Basispreis, also der Rohstoff oder der Edelmetallpreis, dann sollten die Minen um den Faktor 3 steigen. Achtung, sie fallen auch um den Faktor 3. Und das ist so eine Faustformel, die gilt ziemlich, ist ziemlich stark, ziemlich relevant. Und es kommt halt darauf an, was du machen möchtest, weil Gold ist ja für viele auch so ein Thema, eine absolute Absicherung für ganz schlechte Zeiten. Das sollte jeder auch haben, meiner Meinung nach. Das andere ist ja eher dann Minenaktien, da geht es ja darum, wirkliche massive Zugewinne zu bekommen. Und ich würde sagen, du solltest das eine haben und das andere auch. Also Gold zur Absicherung, auch gerne unter einem Kopfkissen, gern physisch, zu Hause, wie auch immer. Aber Edelmetall, Minenaktien haben einfach dann die Power am Ende des Tages. Ne? Haben sie bisher noch nicht gezeigt, Marco. Das ist so, gebe ich dir recht. Aber Stefan, da hat man doch letztes Mal auch schon groß drüber gesprochen. Wann kommen denn die Minenaktien? Du hast es ganz klar benannt.
Wenn Silber stärker steigt als Gold.
So. Gold-Silber-Ratio.
Das war das, was ich vorhin gezeigt habe, unterhalb der 200er-Wochenlinie.
Genau. Julia fragt hier, wenn Silber als Industriewerkstoff steigt und die Weltwirtschaft bzw. Kaufkraft sich abschwächt und vermeintlich weniger produziert wird, verstehe ich den Ausbruch nicht, Stefan.
Das wäre, also grundsätzlich mal, Gold-Kupfer-Ratio zeigt an, dass die Weltwirtschaft zunehmen kann. Das ist so. Die Weltwirtschaft nicht wachsen sollte, machen wir dieses Szenario, okay? Und Silber bricht trotzdem aus, das gab es schon mal, das nennt sich Stagflation. Diese Stagflation haben wir bei uns auch schon immer wieder in den Raum gebracht, dass das wahrscheinlich die nächste Phase sein wird, der Märkte. Das heißt also, dass die Weltwirtschaft stagniert bei gleichbleibender oder hoher Inflation. Und das ist die Stagflation. Und in der Phase sind vor allem Rohstoffe und Edelmetalle unglaublich interessant. Historisch betrachtet, die letzte war in den USA von 68 bis 82. Und da hat Silber von, ich glaube, $2 sich auf $50 nach oben geschwungen.
So, dann weitere Fragen. Valet, ist die Rendite nicht weniger, weil der Real gegenüber Euro fällt? Aktuell ist es so, kann auch wieder anders sein. Ne? Währungen schwanken natürlich auch, könnte auch potenziell sogar sein, dass die Rendite größer werden könnte. Jawohl, der Gunnar schreibt auch nochmal, da geht es inhaltlich um eine andere Sache. Gunnar, hier bitte, sende du mir eine E-Mail, aber ich bin jetzt natürlich im Webinar, das kann ich jetzt halt nicht machen. Sende du mir eine E-Mail und dann komme ich da gerne nochmal auf dich zu. Kein Problem. Dubai braucht Solarplatten, Silber steigt. Mit Smiley. Genau, Julia sagt auch, okay, Stagflation würde passen. Vielen Dank für die Erklärung. Genau. Ja, da ist hier dann auch noch die Frage gewesen, wie das denn funktioniert mit der Kontoeröffnung, zum Beispiel auch bei der Liechtensteinischen Landesbank. Wir haben hier auch die Möglichkeit, Sonderkonditionen weiterzugeben, weil wir dann guter Kunde sind. Wen das interessiert, da auch gerne mal ein Gespräch bei uns buchen, im Sinne oder für den Zweck der Zeichnung des Fonds. In diesem Zusammenhang funktioniert es. Ist in den USA Estée Lauder ein Pendant zu LVMH? Heinrich, würde ich sagen, nein. Estée Lauder, also Louis Vuitton ist ja ein Luxus-Multi. Das heißt, die haben vom Champagner bis hin zu den Gürteln und Lederwaren. Da haben sie auch Weingüter, sehr spezielle Weingüter, hochwertige Zeitschriften, dann Luxusimmobilien. Und das kannst du also mit Estée Lauder nicht vergleichen. Das ist also zu fokussiert und würde ich sagen, nein, das kann man nicht vergleichen. Ja. Julia schreibt jetzt noch, FTX fängt im vierten Quartal an, Entschädigungen auszuzahlen. Da könnte dann gute Liquidität in den Markt kommen, da sie in Fiat auszahlen. Interessantes Detail, Julia, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Danke dafür. Genau, finde ich gut. Kontoeröffnungen in Liechtenstein funktionieren nicht ab 50.000 Euro, sondern erst ab 100.000 Euro. Das wird so nicht funktionieren, Matthias. Genau. Ja, dann hatte ich hier noch die Bitte, den Link mal reinzuschreiben als investorenausbildung.de/anmelden. Sagt mir gerne, ob das funktioniert mit dieser Software, mit diesem Webinar-Software. Hat offensichtlich nicht jeder bekommen. Also ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Jürgen schreibt, gehe von Trump Wahlgewinn aus. Sieht das gegebenenfalls positiv für Bitcoin aus und nicht so gut für CTBC-Dollar? Wie sehr ihr unter dieser Prämisse euren Fonds und den Aktienmarkt? Also, wir gehen auch von einem Trump-Wahlsieg aus, haben wir aber schon Anfang des Jahres gesagt. Also jetzt nicht erst seitdem diese Stottereien da waren, sondern das haben wir schon immer gesagt.
Das ist ein armer alter Mann.
Was ist denn aber so arm ist, Stefan?
Okay, nicht finanziell gesprochen.
Okay. Der andere ist übrigens auch alt, ne? Also das ist nur by the way. Wie auch immer.
Vergiss es, mach weiter.
Trump ist ein absoluter Börsenbulle. Ja, wenn Trump gewählt wird, kann es natürlich schon mal zu Rücksetzern kommen. Aber in der Vergangenheit hat er schon gezeigt, dass die US-amerikanischen Börsen gut reagiert haben. Ich gehe davon aus, dass es wieder so kommt. Hey, America first. Mehr muss ich nicht sagen. Der wird alle Verbindungen wieder kappen und wird sagen, hier nur alles muss in die USA rein. Das ist nicht so schlecht, wenn du in amerikanische Aktienmärkte investiert hast. Genau. Und ja, die CDBCs, also nach wie vor ist es ja so, jeder plant, was zu machen. So richtig raus aus dem Sack ist es noch nicht. ich kann nur eins sagen, den Bitcoin kannst du nicht verbieten. Er kann natürlich auf Null fallen, aber verbieten kannst du dann nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, und mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass wir immer Fiat-Währungen haben werden, weil es einfach das Praktischste und Beste ist und übrigens auch am besten kontrollierbar von den Notenbanken ist. Ob das dann weiterhin Euro oder Dollar heißt, das, da würde ich eher meine Zweifel haben. Und es wird auch immer den Bitcoin geben, bloß den Preis, den er hat, auch das ist hoch, hoch fragwürdig. Kann ich auch nichts dazu sagen. Ja. Julia schreibt nochmal, hab vielen herzlichen Dank für das super interessante Live-Webinar. Genau, es ist live, so schaut es aus. Genau. Danke dir, Julia, das ist lieb. Was haltet ihr von Arista und Netzwerker in den USA wie Verizon? Finde ich hochspannend. Weil alle sprechen natürlich immer von den künstlichen Intelligenzaktien wie Nvidia und AMD und all dergleichen. Bloß was ein bisschen vergessen wird, ist, die Infrastruktur wird gebraucht. Und was gerade vergessen wird, ist, der Strom wird gebraucht. Und da ist einfach jetzt so, wenn wir jetzt, und das müsst ihr euch mal überlegen, wir haben ja gerade Bitcoin verkauft für mehrere Milliarden Dollar, also wir Deutschen. Warum machen wir es denn nicht so und tun unsere ganzen Atommeiler für mehrere Milliarden in die USA verkaufen? Jeff Bezos und die ganzen Tech-Giganten würden Schlange stehen, unsere Atommeiler zu kaufen. Nur wir verblödeten Deutschen stellen sie aus und kaufen den teuren Strom warm. Es ist so, Stefan, stell dir das mal vor. Das ist Volksvermögen, das da ist, das könntest du verkaufen.
Ich weiß.
Was ich sagen will, weil du von Arista und Verizon gesprochen hast, denk doch bitte einfach an Uran. Na, irgendwo muss diese Energie herkommen. Irgendwo muss sie herkommen. Also immer, Heinrich, hervorragend um die Ecke gedacht. Ich kann dir nicht sagen, was dann der nächste Tenbagger sein wird. Ist es Verizon, ist es sonst was? Aber wir sind aus unserer Sicht in einem Rohstoff-Superzyklus. Und da finde ich einfach Uran, hochinteressant. Genau. Julia schreibt noch, es gibt schon den Euro-Coin auf einigen Krypto-Exchanges. Ach Gott, was es nicht für alles für Coins gibt. Hey, es gibt so viele Wahnsinns-Coins und alles. Also darüber möchte ich mich gar nicht auslassen. Erstens kenne ich mich da nicht aus bis ins letzte Detail und zweitens krass. Ja, genau. So, weitere Fragen, ihr Lieben. Also gerne. Heute ist ja auch kein EM-Spiel, also wir haben Zeit. Stefan schützt zwar, bei mir wird es gerade ein bisschen kühler. Du müsstest mal bei dir hinten das Fenster aufmachen, ne? Aber alles gut.
Das ist schon lustig, ne? Ich müsste das Fenster aufmachen. Vorher hat er noch gesagt, da ist ein LKW vorbeigefahren, das war laut, mach mal zu. Das ist, so arbeiten wir. Das ist Wahnsinn. Ja. Ah.
Bernhard fragt nochmal zur Marktbreite. Sehr gut. Fallen dann auch die kleinen Tech-Aktien?
Was ist klein? Ich würde es mal so sagen, diejenigen, die, lassen wir mal die Amazon, Tesla, AMD, Broadcom und so weiter mal weg. Meine Tendenz ist, wenn alles mit KI gestiegen ist, werden auch diejenigen, die mit KI gestiegen sind, mit KI fallen. Das heißt, in dem Moment, all die KI-Aktien werden auch fallen, wenn die Korrektur im Nasdaq kommt, egal wie groß die Marktkapitalisierung ist, außer es kommt irgendein Sondereffekt von außen irgendwo her. Okay? Also das ist im Prinzip so eine allgemeine These, die ist jetzt wirklich nur sehr allgemein. Man muss es aber wirklich speziell anschauen für die einzelnen Unternehmen. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass dann tendenziell auch all das, was mit KI gestiegen ist, mit KI fällt. Mhm.
So, dann Frage zu den Banken, Ludwig. Das haben wir eine ganz klare Position. Also die großen Banken, die sehr reguliert sind, schon seit 2008, wie die Citigroup, wie Wells Fargo, Bank of America, also solche Banken, die werden weiterhin tolle Zuwächse bekommen, denen geht's hervorragend, die sind durchreguliert, die haben keine Probleme und im Übrigen auch too big to fail, den Ausdruck gibt's und der ist so. Die kleinen Banken, US-Regionalbanken, da gibt's sehr große Probleme und da wird's weiterhin große Probleme geben und da wird es Pleiten geben. Und dieses Bankenthema ist nicht vom Tisch. Auch Deutschland hat weitere Bankenpleiten erlebt. Wir werden da manchmal ein bisschen ausgelacht, aber es ist jetzt schon die zweite Volks- und Raiffeisenbank. Und wer sein Geld auf der Bank liegen hat lassen, der ist mittlerweile einfach selber schuld. Ich kann es einfach nicht mehr anders sagen, Leute. Es tut mir leid. Der Markus schreibt noch, der Marco, schönen Abend noch. Ich widme mich dem Weißbier. Da sage ich erstmal Prost. Genau. Dann ist hier die Frage noch zu Paolo Alto. Kannst du was dazu sagen? Ich kann nichts dazu sagen.
Am Tennis ist ja auch nichts dazu sagen. Schauen wir uns die Indikatoren an und ich sehe, Paolo Alto tendiert auch zum Verkaufssignal. Aber Paolo Alto ist eben auch schon sehr teuer.
Das weiß ich. Könnt ihr was zur Sixt-Aktie sagen? Wäre super. Also habe ich jetzt auch nicht so in der Beobachtung. Für mich ist es immer so, und jetzt real life. Stell dir an, du kommst in einem fremden Land am Flugzeug, am Flughafen an. Vor dir stehen alle Vermieter. Ja, wie heißen sie? Sixt, ich weiß es gar nicht. Eurocar, Herz hat es früher gegeben, glaube ich, Stefan. Ne? Wo ist der Wettbewerbsvorteil? Ich bin ganz ehrlich, wenn ich sowas mache, ich bin in den USA schon oft, musste ich mich da anstellen, dann bin ich immer dahin gegangen, wo die kleinste Schlange war. Weißt du, wo ist der Wettbewerbsvorteil? Den sehe ich nicht. Aber ich kann da auch falsch sein, weißt du, ich will da keine absoluten Worte hier sagen. Sixt ist für uns kein Investment Case, bei aller Liebe nicht. Und insbesondere jetzt auch, wo der Alte jetzt weg ist und die Jungen übernommen haben, ist nicht böse gemeint, das ist viel mehr als Respekt jetzt geäußert. Ja, die Jungen haben es einfach nicht drauf, sei mir nicht böse. Ne? So. Also ich sehe den Wettbewerbsvorteil nicht. Klar, wir werden immer weiter reisen und Mobilität, aber warum soll ich ein Eurocar und Sixt, ne, wo ich verstehe es nicht. Deswegen ist es nichts für uns. Kurz zu den China-Aktien nochmal. Geld ist neutral und China dürfte nicht unterschätzt werden. Natürlich. Aber du darfst natürlich auch die politischen Risiken nicht unterschätzen. Und China macht es ja regelmäßig, dass sie diese großen Unternehmen zum Aderlass bitten. Das heißt, dort nur halt eine Zwangssteuer oder sonst irgendwas, sondern die müssen halt dann spenden. Das ist eine Spende. Freiwillige Spende in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar. Ist kein Scherz, war erst 2020 so. So, und die können dann auch Börsengänge absagen und so weiter. Also völlig willkürlich. Wir sehen es auch in anderen Ländern. Da ist China nicht alleine. Ich will es nicht auf China schimpfen. Für uns. Wir haben so viele Risiken. Das muss man auch wirklich mal sagen. Da braucht man so ein Risiko nicht noch on top. Brauchen wir nicht.
Genau. Absolut richtig. Geld ist neutral, aber der Mensch dahinter nicht in Form von der Politik. Gazprom war damals auch günstig. Jetzt kommst du dran. Das heißt im Prinzip BYD, Tencent, Alibaba, Baidu, viele tolle Unternehmen. Aber wir können die Politik nicht einschätzen. Was wir nicht einschätzen können, lassen wir.
Genau. Dann, ja, der Matthias, danke euch beiden für das Webinar. Bin gespannt, wann das nächste ist. Das nächste wird wieder ungefähr Mitte August sein. Den genauen Termin haben wir noch nicht. Es wird immer in der Mitte des Monats sein. Wir haben uns jetzt echt wirklich, also danke auch für die Feedbacks. Wir wollten es jetzt im Juli mal ausfallen lassen, weil wir haben gedacht, EM, das schaut nicht jeder und so. Wir wollen ja die Leute natürlich auch nicht langweilen, aber ihr habt echt gesagt, wir sollen weitermachen. Also danke, finden wir cool. Ingrid schreibt, Sixt ist sportbillig. Banker sagt kürzlich Kaufzone, aber mit Zeit kann man auch noch abwarten. Gute Dividende, 6-7%. Ich frage mich, wie lange noch? Also würde mich nicht wundern, wenn die jetzt gekürzt wird. Das wäre eigentlich auch überfällig aus meiner Sicht. Da gibt es viele Fragen zu einzelnen Aktien. Da können wir uns auch nicht zu jeder einzelnen äußern, weil wir auch nicht jede kennen. Zum Beispiel ist Heinrich ist Pfizer für uns gar nichts, weil wir keine Impfaktien machen. Das machen wir aus Überzeugung nicht und genauso nicht wie Waffenhersteller. Machen wir auch nicht. Das sind für uns ethische Aspekte, das machen wir einfach nicht. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Das ist jetzt komplett wertungsneutral. Ja, Julia, definitiv. Du hast eine gute Frage. Würdet ihr Cash im Singapur-Dollar parken, da die goldgedeckt sind? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie wirklich 1:1 goldgedeckt sind. Sie haben sicherlich tolle Goldreserven. Singapur hat noch weitere tolle Vorteile. Im Cache würde ich allerdings nichts bunkern. Da gibt es einfach viel bessere Möglichkeiten durch ganz smarte Stillhalterstrategien. Die Vermietung von Aktien, die Vermietung von Fonds. Wenn du das wissen möchtest, wie das funktioniert, gerne mit uns telefonieren. Das ist easy. Kann man auch mit Singapur-Werten machen. Das ist also quasi dann noch die Kirsche drauf. Also alles, alles gut. Ja, Matthias schreibt, ist der Wahnsinn, wie viele wertvolle Infos ihr teilt und das auch noch so gut verständlich. Danke. Da sagen wir auch natürlich danke. Das ist schön. Johann schreibt, bin schon in der Ausbildung seit Mai. Toll. Danke auch dafür. Wann ist das nächste Einsteiger-Webinar? Also heute wäre ja ein Einsteiger-Webinar. Das nächste Einsteiger-Webinar ist nächsten Donnerstag, glaube ich, Stefan. Ne?
18.07. ja.
18.07.
Also auch für all diejenigen, die es interessiert, nächste Woche Donnerstag fangen wir komplett neu an. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ich habe Interesse dazu. Gerne ruft uns an. Nächste Woche Donnerstag fangen wir komplett neu an.
Sehr gut. Genau, ja. Sehr schön. Ihr Lieben, ich würde sagen an dieser Stelle, bevor der Stefan noch mehr schwitzt, beenden wir das Ganze mal. Wir kriegen jetzt sehr viele Rückmeldungen, Dankesworte für die Webinare. Finden wir cool. Das ist auch echt eine Wertschätzung für uns, die wir gerne annehmen, weil das quasi unser Lohn ist. Danke dafür. Und wenn wir jetzt noch eine Frage offen geblieben sind oder was auch immer, schreibt uns gerne persönlich an. Dann können wir das dann im Nachhinein auch noch persönlich machen. Keine Frage. Ansonsten nutzt auch die Möglichkeit, über den Kalender einen Termin zu buchen. Ich würde sagen, Stefan, schönen Feierabend, oder?
Schönen Feierabend. Und ich finde schön, dass du es auf mich schiebst, dass ich derjenige bin. Nee, schönen Feierabend euch allen. Alles Gute, lasst es euch gut gehen und genießt den Sommer jetzt, wenn er ein bisschen da ist.
Hey, ich habe auch schon hier so einen kleinen Film auf Platte.
Ja, furchtbar. Also dann hören wir lieber auf.
Ja, genau. Gut, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Bis die Tage.
Servus. Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.